Moin Moin, herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Talk mit Armin und Gordon. Heute haben wir Sonntag, den 1. März 2026. Ich bin Armin und mir gegenüber sitzt Gordon. Hallo Gordon.
Hallo Armin. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und da wir ja über die Jahre, die wir das jetzt machen, auch immer wieder neue Hörerinnen und Hörer gewonnen haben, haben wir uns gedacht, wir stellen uns einfach den Neuankömmlingen noch einmal vor. Armin.
Ich bin Armin Soblewski, ich wohne in Kiel und arbeite hier auch am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, und bin hier Facharzt für Anästhesiologie, und meine Hobbys sind Fahrradfahren und Segeln und Kinderanästhesie machen.
Und deine Lieblingsfarbe ist blau.
Meine Lieblingsfarbe ist blau, wie das Meer.
Ja, und ich bin Gordon Fink. Ich bin auch Facharzt für Anästhesie. Ich bin Oberarzt für Kinderanästhesiologie und Kinderintensivmedizin am Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult in Hannover. Und Armin und ich kennen uns eigentlich aus Berlin, aus dem Klinikum im Friedrichshain. Da haben wir nämlich in der Kinderanästhesie zusammengearbeitet. Dann haben sich unsere Wege getrennt. Armin ist an die Küste gegangen. Ich bin noch da geblieben und dann erst ein paar Jahre später nach Hannover gegangen. Zwischenzeitlich hatten sich unsere Wege wieder gekreuzt und ja, und du hast mich dann angebettelt, diesen Podcast mit dir zu machen.
Mein Spürsinn für gute Leute hat mich nicht in den Stich gelassen. Ich bin froh, dass du mein Podcast-Partner geworden bist.
Es war nicht ganz einfach, ne? Ich habe mich wirklich über Wochen wie so ein kleines Mädchen geziert. Ich hatte Angst davor, verklagt zu werden. Ich hatte Angst davor, dass die Leute rauskriegen, dass wir eigentlich beide irgendwie keine Ahnung haben und dass es so viel qualifiziertere Leute als uns gibt oder gäbe, so einen Podcast zu machen. Ich hatte ganz viele Vorbehalte, aber am Ende bist du eisern geblieben und hast mich dann da reingequatscht, und da bin ich dir sehr dankbar für.
Ja, es ist so wie mit Gerhard Richter, diesem Künstler, der hat ja auch einfach nur, sage ich jetzt, ne, Bilder ausgestellt, in denen blaue Farben vorkommen, und dann denkt man sich, wenn man die Bilder sieht, ja gut, ein Blau hätte ich auch an die Wand malen können.
Richtig, tja, genau.
Hast du aber nicht, aber Gerhard Richter schon.
Ja, wir haben uns ja auch entwickelt
so in der Zeit.
Und ich denke, dass wir jetzt schon doch ein sehr hochwertiges Produkt hier abliefern und auch eine Credibility uns erarbeitet haben, sodass wir das auch wirklich mit einem guten Gewissen und auch einem entsprechenden Standing jetzt hier vertreten können.
Die Rückmeldungen, die wir von euch bekommen, geben uns auch in dieser Hinsicht ein wenig recht, wie zum Beispiel eine E-Mail von Thomas. Der Thomas hat uns geschrieben, dass er unseren Podcast hört und sich oft schon denkt, naja, ist ja ganz interessant für mich, aber für den ambulanten Bereich kann ich nicht viel mitnehmen. Und dann kommt jedes Mal, so hat er extra groß geschrieben, es anders, dass er immer noch was mitnehmen kann, dass er seine Kommunikation mit Patienten geändert hat aufgrund des Hörens unserer Folge, dass er mit mehr Fröhlichkeit und Zuversicht durch die Gegend läuft. Und das ist doch schön, wenn wir solche Menschen wie Thomas bewegen können.
Ja, es gibt eigentlich kein größeres Kompliment als die Rückmeldung, dass das, was wir hier machen, wirklich eine Auswirkung auf die klinische Arbeit hat. Das ist wirklich das Beste, was uns passieren konnte. Und so ähnlich hat Oliver uns auch das gespiegelt, dass er in einem Haus arbeitet, in dem es wenig Kinderanästhesien gibt, und trotzdem ist er als Notarzt immer wieder mit solchen Fällen konfrontiert, und er hört unseren Podcast, weil er immer wieder neue Aspekte lernen kann, seine Theorie auffrischt und dann einfach sich auch sicherer fühlt im Umgang mit dieser Klientel und auch hier wieder direkten Impact auf die, ja, auf die klinische Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank für diese Rückmeldung.
Ja, voll schön, weil Menschen wie Oliver sind genau diejenigen, die wir mit diesem Podcast erreichen wollen. Und uns hat noch Barbara geschrieben, und treue Zuhörer kennen mittlerweile Barbara auch. Das ist unser Sandmännchen B, eine sehr treue Zuhörerin, die in Leicester City arbeitet und wohnt. Und sie hat uns zum Laryngospasmus nochmal ein Feedback gegeben. Sie nimmt dabei Bezug auf die Neujahresfolge, die wir zusammen mit den Expertise-Piraten gemacht haben. Dort haben wir einen Fall geschildert bekommen von Kai, in dem es zu einem Laryngospasmus gekommen ist. Und wir haben dann erläutert, wie wir das lösen würden. Wir waren uns einig, dass wir die Sedierung vertiefen würden und einfach zuwarten würden, dass das Kind wieder atmet und oder dass sie es beatmen können, um dann wieder Sauerstoff zuzuführen. Und Barbara hat einen anderen Weg. Sie sagt, sie macht das so, dass sie 100% Sauerstoff gibt, klar, würden wir auch machen, den Flow hochdreht, auch in Ordnung, und dass sie das APL-Ventil zudreht.
Wobei die Frage ist, sie hat nicht geschrieben, was jetzt zu bedeutet. So richtig zu, ja, also dann hast du ja dann wirklich auch einen Druck von 80 am Ende da am Kehlkopf anliegen. Das finde ich ein bisschen viel, ehrlich gesagt, aber ich glaube, so meint sie es nicht. Ich glaube, sie meint einfach zudrehen im Sinne von dafür sorgen, dass ein ordentlicher Piep anliegt, vielleicht so
genau.
20, 30 oder so, oder?
Das mag sein, genau. Und nochmal vielleicht auch für die pädiatrischen KollegInnen, die nicht wissen, was ein APL-Ventil ist. Also jedes Narkosegerät hat so ein Ventil, APL-Ventil eben, das heißt Adjustable Pressure Limiting Valve, also ein Ventil, mit dem man den Maximaldruck im System händisch einstellen kann bei Spontanatmung. Und der ist, ja, eben einstellbar von 0 bis eben, wie du es gerade gesagt hast, 80. Und mit Zudrehen kann das jetzt alles bedeuten. Aber da sie dann noch ergänzt hat, dass sie Piep, Piep, Piep machen möchte, also positiven endexpiratorischen Druck, gehe ich davon aus, dass sie mit zu auch wirklich zu meint, also hohen Druck aufbauen möchte im Beatmungssystem.
Sie wird uns dazu etwas schreiben. Und sie hat außerdem gesagt, der zweite Approach in England, das ist ja jetzt nicht sozusagen ihr Ding, sondern so lehrt man das offensichtlich in England, ist das Larsens-Manöver. Und das wiederum kannte ich bisher nur aus dem Rettungsdienst. Das ist dieser Druck hinter dem Kiefernwinkel, so in Höhe des Mastoids unter dem Ohrläppchen. Wenn man da reindrückt, das ist ja ein unglaublicher Schmerzreiz. Und ich benutze diesen Schmerzreiz bei bewusstlosen Patienten im Rettungsdienst, um zu diskriminieren, wie tief die jetzt weg sind.
Ja, wenn sie dann nämlich nicht mehr reagieren, dann sind sie wirklich komatös.
Ja, dann fange ich an, darüber nachzudenken, irgendwie ein Atemwegs, also eine Schutzintubation oder so, ziehe ich dann in Erwägung. In den meisten Fällen muss man sagen, egal wie tief die intoxikiert sind, geht dann bei dem Schmerzreiz schon irgendwie mal vom Patienten eine Hand Richtung Gesicht, so im Sinne einer Abwehrreaktion. Aber was ich gelernt habe, ist, dass, gut, ich weiß nicht, ob das stimmt, was Barbara schreibt, ich vertraue ihr aber, dass sie das mit einer gewissen theoretischen Unterfütterung uns schreibt, dass dieses Larsen-Manöver auch dazu geeignet ist, eine Reflexdämpfung durchzuführen und was dann wiederum zum Lösen eines Stimmritzenkrampfes eingesetzt werden kann, habe ich tatsächlich noch nie gehört. Hamid, hast du das schon mal gehört?
Ich meine mal gelernt zu haben, dass man den Stimmritzenkrampf vom Laryngospasmus noch unterscheiden kann, denn beim Stimmritzenkrampf ist die Stimmbandebene noch nicht ganz verschlossen und beim Laryngospasmus schon. Ja, und das würde für mich aber auch bedeuten, dass man eben kein Piep machen sollte, weil man dann die ganze Luft eben an dem Kehlkopf vorbei in den Ösophagus pumpt und dann eben den Magen im Zweifelsfalle aufpustet. Und deshalb habe ich gelernt, dass man eigentlich gar nicht so viel Piep machen soll und das APL-Ventil eben nicht hochdrehen sollte. Ich mache das maximal auf 20 und dann warte ich einfach, bis das Kind wieder weich wird durch eine Vertiefung der Sedierung nach Entfernung der auslösenden Substanzen, meistens ja Speichel, Erbrochenes oder was weiß ich.
Ich würde Barbara mal unterstellen und den ganzen Engländern, dass das, was sie machen, auch für sie funktioniert. Und wir machen es halt anders. Und ich würde noch anders argumentieren in der Situation, denn ich möchte die Situation kontrollieren. Ich möchte das nicht dem Kind überlassen, wann es sich entscheidet, wieder aufzumachen oder nicht, sondern ich möchte durch gezielte Medikamentengabe diesen Stimmritzenkrampf oder Laryngospasmus gezielt durchbrechen. Und ich möchte nicht warten müssen und gucken, wann das Kind sich entscheidet, wieder aufzumachen. Vielleicht ja erst bei einer Sättigung von 20 in der Hypoxie. Und das wäre mir dann einfach ein bisschen zu spät.
So sehe ich das auch. Denn wie du schon sagst, irgendwann machen sie immer auf. Und spätestens dann eben, wenn sie präreanimationspflichtig sind. Und das führt uns ja perfekt in unsere neue Folge rein.
Stimmt, ja. Lass uns doch ein bisschen genauer über Kinderreanimation sprechen. Wir haben ja glücklicherweise gerade eine neue Leitlinie des ERC bekommen. 2025 sind die bestehenden Leitlinien aktualisiert worden und da gibt es ein bisschen was zu berichten. Und wir haben uns natürlich wie immer einen Profi geholt, der uns aus erster Hand ja von den Änderungen und den Neuerungen berichten kann. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir wollen ja noch ein bisschen über CME-Punkte sprechen.
Für diese Folge könnt ihr 2 Fortbildungspunkte beantragen, wie jedes Mal. Unser Portal, um die Punkte zu beantragen, ist bis zum 15. April 2026 geöffnet. Um Punkte zu beantragen, geht ihr auf unsere Homepage. Die lautet www.kinderanästhesie-talk.de. Links habt ihr einen Reiter. Dort klickt ihr auf CME-Punkte/Fortbildungsstunden. Dann weiter auf zur Zertifizierung und dort gebt ihr die 2 Passwörter ein, die in dieser Folge versteckt sind. Außerdem müsst ihr noch eure EFN-Nummer eingeben, um Fortbildungspunkte zu bekommen. Solltet ihr Rettungsdienstfachpersonal sein oder im Ausland arbeiten, könnt ihr auch eine Fortbildungsbescheinigung beantragen.
Es gibt immer 1 oder 2 Leute, die davor und dahinter immer ein Sternchen setzen. Ich glaube, das machen sie absichtlich. Ja, sie riskieren quasi ihre Punkte, einfach nur, um mich ärgern zu wollen. Leute, wenn ich das nicht zufällig sehe, ich lösche die natürlich raus, damit eure EFN auch erkannt wird. Aber wenn ich das nicht sehe, gibt es keine Punkte. Das müsst ihr einfach wissen.
Witzigerweise haben wir bei der letzten oder vorletzten Folge das gar nicht angekündigt, wie man Punkte beantragen kann. Aber das haben die meisten trotzdem richtig gemacht. Was ja zeigt, dass das ein ganz etabliertes Verfahren schon bei uns ist und auch von anderen Podcasts ist das ja bekannt.
Ja.
Also insofern freue ich mich, dass das funktioniert.
Armin, hast du eine Idee, wie viele CME-Punkte wir, seitdem wir zertifiziert sind, vergeben haben?
Oh Gott, 800?
Ich meine insgesamt, an alle Hörenden. 800, ja?
1600 vielleicht? Nee, ich habe 1600.
Ich habe das anhand der Mails, die wir bekommen haben, über die erfolgreiche Registrierung von der Bundesärztekammer, die habe ich mir alle mal durchgeschaut. Mhm. Und es ist eine Zahl, die ich mir irgendwie notieren musste, damit ich die nicht vergesse. Und ich wollte die nicht ins Skript schreiben, weil sonst wäre es ja ein bisschen ein Spoiler gewesen.
Ja.
Und deshalb, das erste Zertifizierungspasswort ist die Zahl an CME-Punkten, die wir vergeben haben. Nämlich 9.330 Punkte haben wir vergeben bisher. Krass, oder?
Das erste Zertifizierungspasswort lautet 9330. Ich wiederhole, 9330. Das ist echt viel. Wobei, das sind die Anzahl der Zertifizierungen und doppelt so viele Punkte gab es dann ja.
Ja, es gab eine Folge, da haben wir nur einen Punkt vergeben. Dann gab es auch mal eine lange Folge, wo wir 3 Punkte vergeben haben. Mhm. Von daher, genau. Aber
Wahnsinn.
Wir haben fast 10.000 CME-Punkte bisher vergeben an euch.
Viele von euch honorieren auch diese Fortbildungspunkte, indem sie uns regelmäßig oder auch einmalig spenden. Und wir möchten uns bei allen SpenderInnen bedanken, die ab dem 18.12.2025 für unser Projekt, den Kinderanästhesie-Talk, gespendet haben. Mit euren Spenden bezahlen wir unsere laufenden Kosten und fördern Projekte, die auch wiederum Kinder unterstützen. Und bedanken möchten wir uns an dieser Stelle an Agnes, Andrea, Anne, Anne-Sophie, Annette,
Baram, Beate, Benedikt, Boris, Britta.
Carlo, Caroline, Carsten, Katrina, Christian.
Christoph, Clara, Clemens, Conny, Daniel.
Die Munzels, Doris, Fabian, Florian, Frank.
Franziska, Frauke, Hanna, Heike, Jan, Niklas.
Jens, Jörg, Jörg, Johanna, Jonas.
Judith, Julian, Katharina, Konstantin, Christina.
Lea, Leonard, Luise, Markus, Maria.
Marianne, Matthias, Max, Michaela, Michel.
Miriam, Nadine, Nadja, Nils und Nils Jakob.
Nikolaus, Nina, Norman, Patrick, Pauline.
Sabine, Sarah, Sebastian und zweimal Simon.
Simone, Stefan, Stefanie, Thomas, Wedran.
Wolf, Jamina und Jelena. Vielen Dank euch allen.
Und während wir sprechen, tatsächlich in diesem Moment, kommt nochmal eine zweite Spende von Heike aufs PayPal-Konto geflattert. Witzig. Also Heike, dich haben wir jetzt gleich auch nochmal mitgenannt. Vielen Dank dafür. Kleiner Hinweis, Spenden im Namen von können wir nicht auslesen. Also wir können hier nur die eigentlichen Eigentümer des PayPal-Kontos nennen.
Das war die Fußnote zu den Spenden. Und jetzt kommen wir zu einem Ausrufezeichen. Wenn ihr up-to-date bleiben wollt, was der Kinderanästhesie-Talk macht, wenn ihr über unsere neuen Veröffentlichungen informiert werden wollt, wenn ihr wissen wollt, welche bevorstehenden Veranstaltungen mit Kinderanästhesie-Bezug in Deutschland und in Europa und auf der ganzen Welt bevorstehen, dann könnt ihr uns natürlich folgen. Wir informieren euch. Wir sind die rasenden Reporter der pädiatrischen Anästhesie. Und zwar findet ihr uns wo, Gordon?
Ihr findet uns auf Instagram unter Kinderanästhesie-Talk und bei Blue Sky unter ka-talk.bsky.social.
Hervorragend.
Und dort werden wir auch ankündigen, wenn wir aufhören.
Was?
Ups, habe ich das gerade gesagt? Nee, aber ihr werdet natürlich auf dem Laufenden gehalten.
Okay, ich wurde kurz blass.
Lasst euch nicht ärgern.
Wir greifen hier den Faden auf, wo wir vorhin aufgehört haben. Wir möchten über die neuen Reanimationsleitlinien sprechen. Die sind ja im letzten Jahr erschienen und wir möchten ja auch ein aktueller Podcast sein. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir mit einem Interviewpartner über die Neuerungen dieser Leitlinien sprechen. Und wen haben wir dafür gefunden, Gordon?
Wir haben gedacht, erste Hand wäre hier mal ein Kinderarzt gefragt, oder? Deshalb haben wir uns überlegt, welcher Kinderarzt hat Bezug zur Notfallmedizin? Und dann kamen wir relativ schnell auf Dr. Philipp Jung. Der ist nämlich im Vorstand der AGNN, ist aktiver Notarzt in Lüneburg und ist ein Kinderarzt, der auch sehr viel zu Reanimation, zu Medikamentensicherheit und zum Management des Atemwegs, Sepsis, Neo-Erstversorgung veröffentlicht hat.
Also kurzum, er ist ein versierter Akutmediziner durch und durch. Und ich habe auch schon mal einen Kurs bei ihm gemacht und ich kann bestätigen, dass er einen hervorragenden Stil der Didaktik hat.
Und deshalb blenden wir jetzt das zuvor aufgezeichnete Interview ein mit dem Oberarzt der Kinderklinik des Städtischen Klinikum Lüneburg, Dr. Philipp Jung.
Viel Spaß! Hallo Philipp, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Wir freuen uns, dass du hier bist.
Ja, danke euch für die Einladung, möchte ich sagen.
Sag mal, wir haben dich ja im Vorfeld angekündigt und unter anderem haben wir ja gesagt, dass du ein Hobby-Anästhesist bist. Was meinst du denn damit eigentlich?
Ja, das habe ich anscheinend ja mal selber gesagt. Ne? Da muss ich ja aufpassen, dass ich nicht so anmaßend werde. Aber in der Tat fühlte ich mich immer der Anästhesie sehr hingezogen. Ich habe mal Rettungsassistent gelernt, bevor ich studiert habe, und Notfallmedizin war schon immer ein Spleen. Ja, und dann war einfach mein Doktorvater als Kinderarzt schneller, mich nach Lübeck in die Pädiatrie zu holen, als dass ich irgendwo eine Anästhesiestelle gefunden habe. Und ja, die Anästhesie aber immer ein großes Interessensgebiet und viele von mir sehr hochgeschätzte liebe Freunde sind in der Anästhesie und Kinderanästhesie. Und ich finde eigentlich, an Notfallmedizin ohne Anästhesie kann man sich nicht vorstellen. Insofern braucht es, glaube ich, immer so ein bisschen Anästhesisten in einem drin, das ist schon nicht schlecht.
Man braucht viel Fantasie, ne, um sich Notfallmedizin ohne Anästhesie vorstellen zu können.
Das,
ich soll dich übrigens ganz lieb von einem dieser Freunde grüßen, von Christoph Eich. Dem habe ich erzählt, dass wir heute aufzeichnen und der lässt ganz liebe Grüße ausrichten mit den Worten, grüß mir mal den Hobby-Anästhesist. Also es scheint offensichtlich tatsächlich schon die Runde gemacht zu haben, dich als solchen gerne bezeichnet weißt.
Selten bezeichne ich mich als das, aber ich habe das anscheinend mal gesagt. Also wie gesagt, ich will da nicht anmaßend werden, um Gottes Willen.
Wir treffen uns aber heute nicht, um die wundervolle Leidenschaft der Anästhesie zu bekakeln, sondern wir wollen über eine Leitlinie sprechen, und zwar eine ganz besondere Leitlinie, nämlich die 2025 aktualisierte und herausgegebene Leitlinie zur Kinderreanimation vom ERC.
So sieht's aus. Und da fragt man sich doch, wenn so eine neue Leitlinie rauskommt, so ganz grundsätzlich, wozu brauchen wir eigentlich Leitlinien? Philipp, was meinst du?
Ja, total spannende Frage. Die habe ich mir auch immer gestellt, weil ich dachte immer, okay, Leitlinien sind dafür da, damit alle irgendwie das Gleiche machen. Und Leitlinien sind dafür da, dass keiner Mist macht. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Ich glaube, eine Idee von dem zu haben, was in einer Leitlinie geregelt wird, einen roten Faden zu haben und vielleicht auch Antworten zu bekommen, was wissenschaftlicher Hintergrund ist für manche Tätigkeiten, die man macht oder nicht macht. Gerade in der Reanimation von Kindern ist das ja eine ganz spannende Frage, wie ist die Datenlage dahinter. Aber so eine Leitlinie hat halt auch ganz viel mit links und rechts und Fokussierung zu tun. Also so stelle ich mir die ideale Leitlinie vor, sagen wir mal. Einfach, pragmatisch, klarer roter Faden, hält mich ab davon, in der Übersprungshandlung irgendeinen Bockmist zu machen, und ist im Endeffekt evidenzbasiert das Beste für den Patienten, was ich in der Situation tun kann.
Aber darüber hinaus bleiben wir Ärztinnen und Ärzte, und die Leitlinie erlaubt uns also auch, individuelle Entscheidungen zu treffen, ohne dass wir uns strafbar machen. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig so, und natürlich müssen wir immer alles irgendwie begründen, aber es gibt ja durchaus Sachen, und wir werden vielleicht ja nachher auch noch drüber sprechen, was so in den Leitlinien so drinsteht, und man muss ja auch nicht mit allem einverstanden sein, was in den Leitlinien drinsteht, und darf sich auch gegen das entscheiden, was da drin steht, und dann begründet man es und dann ist gut.
Und das provoziert ja fast schon die Frage, ob es was in der neuen Leitlinie gibt, was dir überhaupt nicht schmeckt. Hast du da so etwas, was du mal rauspicken kannst an der Stelle?
Ja, wir steigen voll und groß ein.
Also nur so ein bisschen sneaky, ja, vielleicht.
Also man muss in der Tat sagen, was uns Kinderintensivmediziner, ich kann jetzt nicht einschätzen, inwieweit das bei den Erwachsenen dasselbe ist, aber schon, sagen wir mal, einigermaßen beeindruckt hat, ist die Negativempfehlung für den Einsatz von Nabi und Calcium in der Hyperglykämie.
Oh, dieser Trottel. Er meint bestimmt Hyperkaliämie.
Ja, das glaube ich auch. Hyperglykämie ergibt überhaupt gar keinen Sinn.
Und eher die Empfehlung, da doch ein Beta-2-Mimetikum zu nehmen und Glucose-Insulin. Wer das Ganze mal gemacht hat und weiß, was es für einen Aufwand ist, einen Glucose-Insulin-Perfusor so herzurichten, dass er nachher auch seine Wirkung tun kann mit Aufsättigung der Leitung und der Spritzen und allem drum und dran. Und der weiß auch, wie schnell Nabi und Calcium aufgezogen ist. Und wer das schon mal gemacht hat, der weiß, wie schnell man damit das Kalium senken kann. Und dass das wirklich fantastisch funktioniert. Ja, vielleicht gibt es da keine Daten zu, aber das, was mich da wirklich stört, ist, dass daraus eine Negativempfehlung gemacht wird. Und wenn man es mal ganz fies betrachtet, muss man ja sagen, dass die Adrenalindosierung, die wir benutzen, die keiner mehr von uns so richtig in Frage stellt oder sich nicht traut, sie in Frage zu stellen, die kommt aus den, glaube ich, 70er Jahren vom Hund. Und also das ist jetzt von der Evidenz her auch nicht High Level, muss man sagen. Insofern hätte ich mir da ein bisschen mehr klinischen Pragmatismus gewünscht und vielleicht die Aussage, ja, gibt es keine Daten zu, macht mal lieber das, aber ihr könnt auch das noch machen. Und das, ja.
Das hat dann ja schon wieder eine rechtliche Konsequenz, nicht wahr? Wenn es eine sollte Nicht-Empfehlung gibt und man es trotzdem macht, macht man sich ja extrem angreifbar, oder?
Ja, man muss ja sehr aufpassen, wie das Wording ist. Auch in den, es gibt noch so einen zweiten Punkt in den Leitlinien, wo ich denke, das ist vielleicht ein etwas schwieriger Punkt. Und zwar ist das eigentlich in dem Unterkapitel Ethik. Die Leitlinien haben ja ganz viele verschiedene Kapitel und es ist durchaus lohnenswert, sich jetzt nicht nur auf ein Kapitel mal zu beziehen, sondern auch die übergreifenden Kapitel wie Ausbildung, Trainingsausbildung, wie Ethik und sowas sich da mal anzugucken. Die Epidemiologie ist dieses Mal neu dazugekommen, auch ganz spannend. Und in der Ethik steht drin, dass wir auf der einen Seite keine klaren Regeln haben, wann man oder wie lange man ein Kind reanimieren soll oder ab wann man drüber nachdenken soll, ob das Ganze noch sinnhaft ist oder nicht. Und es wird dann gesagt, dass so 20 Minuten in der Asystolie beim Erwachsenen, wenn ich die Haars und Hits auch wirklich abgearbeitet, reevaluiert und sicher ausgeschlossen habe, dass dann 20 Minuten doch so eine Zeitgrenze sind, die man nehmen könnte. Und dann steht da drin, bei Kindern gibt es zwar keine Regeln, aber wir schlagen eigentlich vor, das Ganze über alle Altersgruppen hinweg zu machen. Und das ist mit einer Consider-Empfehlung. Und im Englischen ist Consider die einfachste oder leichteste Empfehlungsstufe, die es da gibt. Das liest aber meiner Meinung nach niemand, der da nicht voll drin ist, genau so, wie es gemeint ist. Und das meine ich auch damit, dass ich mir wünsche, dass Leitlinien eindeutig und klar sind.
Boah, spannend. Jetzt hast du ja schon so richtig Themen aufgegriffen, die Emotionen wecken, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Und du hast ja schon gesagt, es gibt verschiedene Kapitel. Aber vielleicht gehen wir noch ganz an die Basis zurück und lass uns doch mal vielleicht einmal kurz über den Algorithmus an sich sprechen. Also wie reanimieren wir eigentlich? Wie ist jetzt eigentlich der Ablauf, dass wir nochmal für alle so einen kleinen gemeinsamen Nenner finden?
Mhm. Ich glaube, das, was man da, wenn man den Einstieg wählt, auf keinen Fall vergessen darf, ist, auch wenn wir jetzt vielleicht aus dem Advanced Setting kommen, sagen wir mal, der Basic Life Support, das ist das, was die Kinder rettet, beziehungsweise eine Minimalperfusion rettet oder sagen wir mal die Weichen stellt für das Weitere. Wenn ich im Basic Life Support nicht keinen guten Job mache, dann muss ich mir über eine High-Staker-Post-Reanimationsbehandlung keine Gedanken mehr machen. Insofern, der Basic Life Support, der ist auch schön einfacher geworden, muss man sagen. Da gab es ja früher immer die Überlegung, Mensch, jetzt finde ich jemanden, wo ich denke, er ist leblos. Soll ich dann eine Minute oder zwei Minuten erstmal CPR machen, bevor ich dann zum Telefon greife und mir Hilfe hole? Wie ist das denn? Es soll ja auch schnell am Kind was passieren. Das ist jetzt einfacher geworden. Im Englischen ist es dieses Check, Call, Start CPR. Also einmal kurz gucken, ist das Kind bewusstlos? Wenn es bewusstlos ist, dann Telefon auf laut und neben sich legen, den Notruf wählen. Und dann gleich anfangen mit der Herzdruckmassage beziehungsweise mit der kardiopulmonalen Reanimation, mit Herzdruckmassage und Beatmung. Bei den Kindern würden wir uns wünschen, dass Beatmungen da noch mit drin sind, weil wir ja wissen, dass eine Vielzahl der Herz-Kreislauf-Stillstände eigentlich hypoxisch bedingt ist. Und wir denken, dass da die Ventilation noch eine größere Rolle spielt.
Aber du hast was Wichtiges vergessen, weil du musst natürlich erstmal gucken, dass die Einsatzstelle auch sicher ist, dass du dich nicht gefährdest und dass es keinen Hund gibt, der dich anfällt, dass kein Ass von oben runterfallen kann, ja, dass das Kind keinen Finger in der Steckdose hat, und wenn du das alles ausgeschlossen hast, dann darfst du dich dem Kind erst nähern. Ich weiß noch, wir haben das bis zum Exzess, haben wir das ja mal durchgespielt, ja. Einsatzstelle sicher. Wenn du das nicht gesagt hast, bevor du an das Kind reingetreten bist, bist du gleich durchgefallen.
Ich bin total bei dir und ich habe es sehr genossen, in Lübeck von der Berufsfeuerwehr gefahren zu werden, von Leuten, die darin sehr geschult sind, auf die Sicherheit anderer zu achten, ja, und die auch gut auf mich geachtet haben. Ich glaube aber, manche Sachen machen wir so ein bisschen kaputt, wenn wir so übertrieben damit umgehen. Und na klar muss die Einsatzstelle sicher sein und der Blick ist total wichtig und alles, aber wenn das der Fokus ist, dann gehen andere Sachen unter, hätte ich zumindest Sorge, die vielleicht auch wichtig sind.
Ich fand das auch ein bisschen affig, weil ich meine, du näherst dich diesem Einsatzsetting und du wirst natürlich an kein Kind herantreten, wo ein kläffender Hund daneben steht, ja. Also ein bisschen gesunder Menschenverstand. War auch so ein bisschen übertrieben dargestellt, natürlich gerade von mir.
Ja, aber sehr treffend.
Okay, also wenn jetzt ein Laie anruft bei 112, dann würde der Leitstellendisponent sagen, machen Sie bitte eine 30-2 Reanimation mit 5 initialen Beatmungen. So ist das doch für untrainierte Personen empfohlen.
Entweder 30-2 oder 15-2. Da muss man dann ein bisschen gucken, was der Leitstellendisponent dir vorgibt.
Ja, ich glaube, das ist dann für Untrainierte, glaube ich, 30-2 und für Trainierte 15-2.
PBLS trainiert heißt es, glaube ich, oder nicht PBLS trainiert,
ja, genau.
Also Pediatric Basic Life Support trainiert oder nicht. Wenn ich jetzt vor 3 Jahren einen Kurs gemacht habe, dann bin ich nicht trainiert. Ich wage auch zu bezweifeln, dass ich, wenn ich vor 2 Jahren einen Kurs gemacht habe, ich da trainiert bin. Ich kenne die Abläufe, aber was heißt trainiert überhaupt? Ne? Ich glaube, wichtig ist, dass überhaupt dann der Disponent sich entscheidet für eine Zahl und das dann demjenigen ansagt, der da ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
An diesem Punkt möchte ich nochmal anmerken, dass wir ja eigentlich wissen, dass wir unter Stress keine kognitiven Inhalte abrufen können, sondern dass wir reflektorisch handeln. Und deshalb sollte man, und darauf kommen wir wahrscheinlich später zu sprechen, auch wirklich üben, üben, üben. Steht ja auch hier sehr im Vordergrund. Und ich würde mal unterschreiben, dass niemand, der noch nie eine Kinderreanimation erlebt hat, als Laie, aber im Basic Life Support geschult ist, auch wenn das 2 Tage her ist, in der Situation auch nur in der Lage ist, irgendeinen Inhalt abzurufen. Also entweder es ist sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen und es ist ein Automatismus, der startet, oder eben nicht. Und deshalb ist es so wichtig, die Dinge so einfach zu halten, damit wirklich jeder Affe, und wir sind Primaten in so einem Stress, in der Lage ist, die einfachsten lebensrettenden Maßnahmen durchzuführen.
Und so einfach wünscht man sich dann auch einen Algorithmus, der in den Leitlinien abgedruckt ist und nicht mit zu vielen Einschränkungen und so. Also das wäre auch noch so ein Wunsch an Leitlinien.
Gut, aber es ist ja letztendlich doch relativ, es ist vereinfacht worden, nicht wahr? Also drücken, pusten oder pusten, drücken, pusten. Ja. Und mehr wird ja erstmal nicht erwartet von jemandem, der ein lebloses Kind in einem sicheren Umfeld auffindet.
Ja, absolut. Und man muss da vielleicht auch gleich anschließen, das ist ja das, was sich durch die gesamte Reanimation durchzieht. Also ganz egal, welche super Teams dann kommen und den Advanced Life Support machen, die Basismaßnahmen, die müssen die ganze Zeit durchlaufen in einer hohen Qualität.
Okay, Basismaßnahmen heißt in dem Falle eben qualitativ hochwertige Thoraxkompression machen. Hier hat sich auch die Zahl nicht verändert, 100 bis 120, Eindrücktiefe 5 bis 6 Zentimetern oder ein Drittel des Thorax, das verwechsel ich immer. Hängt ja bis noch vielleicht vom Alter ab. Apropos Alter, da hat sich doch was geändert vielleicht bei der Thoraxkompression. Vielleicht magst du das nochmal kurz sagen, wie sich das da verhält.
Es wird ja immer gefragt, wie soll man denn drücken? Und wir haben ja jetzt die Empfehlung, die wir früher vor allem bei den Neugeborenen und ganz Kleinen hatten, dass wir so eine thoraxumgreifende Doppeldaumentechnik machen. Die ist jetzt empfohlen, noch weiter ins höhere Alter, sagen wir mal. Also beim 12-Jährigen wird es wohl schwierig, aber bis im ersten Lebensjahr soll man versuchen, das so zu machen. Das hat den Hintergrund, dass man, wir wissen ja alle, dass wir von den Drücken, die wir generieren, sowohl einen systolischen als auch einen diastolischen Druck, liegen wir ja gar nicht so hoch, wie wir jetzt von außen mal annehmen könnten. Und mit dieser Technik, dieses Thorax umfassend Doppeldaumen, mache ich noch dazu so eine Art Squeezing. Das heißt, ich drücke nicht nur mit den Daumen senkrecht quasi auf das Sternum und drücke das Herz zwischen Sternum und Wirbelsäule aus. Ich drücke auch noch von links und rechts auf den Thorax, und das scheint hämodynamisch einfach nochmal besser zu sein.
Was auch gleich geblieben ist, ist die Beatmung. Also bei diesen kleinen Babys geht man in die Neutralposition, man hebt das Kinn an und dann macht man eine Mund-Nasen-Beatmung. Und bei den größeren eben eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Das ist vielleicht sehr banal, aber ich würde es gerne mal ausgesprochen haben, dass wir wirklich jetzt sagen, okay, das sind die Basismaßnahmen, das heißt Basic Life Support.
Aber Philipp, in was für einem, oder was ist denn das häufigste Setting, dass mir das als Bystander überhaupt passiert? Also was sind die Ursachen für kindliche Herz-Kreislauf-Stillstände? Gibt es da wesentliche Unterschiede zu Erwachsenen? Du hattest schon einmal die Hypoxie in den Ring geworfen. Und wie häufig ist das? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich in meinem Leben neben einem gerade leblos gewordenen Kind mal stehen werde?
Also das Problem, was wir haben, ist halt alles, was wir wissen zur Epidemiologie, kommt aus Registerdaten. Man muss dazu sagen, dass die Register immer besser werden und immer umfassender werden. Wenn ich das recht erinnere, dann sind so vor allem das japanische Reanimationsregister, was sehr umfassend ist und da sehr gute Daten liefert. Die Amerikaner haben auch ihr Get with the Guidelines Register, und die Amerikaner haben eine ganz spannende Studie, die heißt PD Rescue. Die zielt genau auf diese Fragestellung auch ab. Die erfasst auch Vitalparameter und sowas, und da kriegen wir gerade sehr viele ganz spannende Daten. Man kann sagen, ganz grob, 10-mal seltener als beim Erwachsenen wird ein Kind reanimationspflichtig. Das heißt, wir sagen so ungefähr, je nachdem, welche Quelle man bemüht, sagen wir mal zwischen 3 bis 9 oder 10 pro 100.000. Das ist die Inzidenz von der Reanimation. Der Schwerpunkt liegt bei den, kann man sich fast denken, bei den Kindern, die in das Alter des plötzlichen Säuglingstods fallen. Das heißt, da kann es einem auch passieren, dass man zum Beispiel als Laienhelfer oder wenn man sowas wie so eine mobile Retter-App oder sowas, wenn man an sowas teilnimmt, dass man da mal zu einer Reanimation gerufen wird von einem Kind, was so im ersten Lebensjahr ganz plötzlich leblos da liegt und oder aufgefunden wird und man nicht genau weiß, was die Ursache war. Bei den älteren Kindern, die außerhalb des Bereichs liegen, wo der plötzliche Säuglingstod eine Rolle spielt, da ist es vor allem die Hypoxämie und auch immer wieder das Trauma oder natürlich auch eine kardiale Ursache. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die Leitlinien sich nicht nur damit beschäftigen, wie reanimiere ich denn, sondern eigentlich noch weiter vorne anfangen in der Chain of Survival, dass man sagt, jede vermiedene Reanimation ist gewonnen für den Patienten. Das heißt, lasst uns nicht nur Augenmerk auf die Reanimation legen, sondern auch, wie erkenne ich das kritisch kranke Kind in der Sepsis kurz vor der Dekompensation? Wie kriege ich das Kind mit der maximalen Atemnot in den Griff und kann das gerade noch davon abhalten, reanimationspflichtig zu werden? Wir wissen, dass wenn wir jetzt nur mal über das bloße Überleben sprechen, dann sind wir also so 30 Tage Überleben oder dieses in den angloamerikanischen Studien, dieses Survival to Discharge. Und ihr seht schon an der Spanne sind wir so zwischen 7 bis Ende 30, 40%, die das Ganze überleben. Und beim guten neurologischen Outcome, ich glaube, da sind wir relativ ähnlich zu den Erwachsenen. Maximal wird da 15% genannt, die dann mit einem neurologischen Score von 1 oder 2, also mit einem guten neurologischen Outcome da rauskommen. Minimal werden da so 4% genannt. Aber das ist ganz schwierig, diese ganzen inhomogenen Daten über eins zu kriegen und da klare Zahlen zu nennen.
Ja, super. Ich möchte noch mal ein paar Punkte aufgreifen. Also ich habe verstanden, der beste Notfall ist der nicht passiert. Und was die Ursachen nochmal angeht, der Herz-Kreislauf-Stillstände, da wären zum ersten Hypoxie, Trauma, Ertrinken, glaube ich auch, spielt eine wesentliche Rolle. Mhm. Und bei herzkranken oder herzvorerkrankten Kindern sind das die kardialen Komplikationen tatsächlich, die zum Herz-Kreislauf-Stillstand führen. Ich habe das auch mal nachgeguckt, was sind die häufigsten Ursachen für eine Reanimation bei Kindern. Das ist gar nicht so trivial gewesen. Also ich habe so ähnliche Antworten gefunden wie du und habe dann nochmal meine Homies gefragt, die sich damit auch wissenschaftlich beschäftigen und die sagen, es gibt für den OCA, also Out-of-Hospital Cardiac Arrest Daten, aber eben für den Intra, wenn man das, wie heißt das mal,
IHCA.
IHCA, Dankeschön, gibt es wenig Daten, weil das auch wahrscheinlich nicht so sorgfältig dokumentiert wird. Also was da im Krankenhaus passiert, das wissen wir gar nicht so richtig, ne? Ja, also es bleibt eine Blackbox. Ja, aber es ist schön, dass du das sagst, mit der Prävention auch. Da habe ich eine schöne Abkürzung in den englischen Guidelines gesehen, BBB. Daraufhin werden die Eltern geschult und das steht für Behavior, Breathing and Body Color. Darauf sollen die Eltern trainiert werden oder die ja, Caregivers, wie es mal so schön heißt. Gordon, woran erinnert dich das?
Sofort an das pädiatrische
Na
Beurteilungsmodell, ne?
klar.
Quick Look Tool, das ist tatsächlich Behavior, das ist sozusagen das äußere Erscheinungsbild, Breathing, Atmung, ja, angestrengte Atmung, Einziehung, irgendwelche Atemgeräusche und Body Color ist Perfusion, die Durchblutung der Haut. Wir kommen immer wieder oder wir brechen es immer wieder auf die gleichen Dinge runter, ne? Also schnell das Kind beurteilen, schnell feststellen, handelt es sich hier um ein kritisch krankes Kind, ja oder nein? Und wenn ja, ja, dann ist das System ausschlaggebend. Es gibt ja einen Begriff in dieser Leitlinie, Systems Saving Lives. Ich glaube, das will darauf hinaus, dass es eben nicht nur darum geht, die technischen Maßnahmen gut zu beherrschen, sondern dass alles eingebettet ist in ein Gesamtpaket, das sozusagen das Outcome des Kindes verbessert. Kannst du uns darüber was sagen?
Ja, genau so wie du es umrissen hast, ist es. Also das ist ja ein eigenes Kapitel, das System Saving Lives, und fängt quasi eigentlich an bei dieser, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, den Begriff dieser Chain of Survival, also dieser Überlebenskette, was greift denn was, dass das gut geschult wird. Dann aber auch, dass wir die Bevölkerung stärken. Wir sind ja bei Also Bystander-CPR-Raten bei Kindern ist immer noch ja auch da sehr schwankende Zahlen, aber zwischen 40 bis 80%. Das heißt, dass wir die Leute erstmal ermutigen, was heißt denn Pediatric Basic Life Support und wie erkenne ich überhaupt das kranke Kind, und da gute Schulungsprogramme machen, aber dass wir auch in die Schulen gehen und jetzt, also jetzt nicht von Kindern für Kinder, ne, aber schon, dass wir in der Schule schon anfangen, für das Thema Reanimation, Herz-Kreislauf-Stillstand, Effektivität der Basismaßnahmen anfangen zu sensibilisieren. System heißt aber auch, dass das System lokale Gegebenheiten berücksichtigt und die Sachen, die jetzt allgemein in den Leitlinien genannt sind, auf lokale Gegebenheiten runterbricht. Du hattest vorhin das Ertrinken genannt. Das Ertrinken ist bei uns gar nicht mehr so häufig. Es gibt andere Länder, da ist das Ertrinken sehr viel häufiger, ne? Vielleicht muss man da einfach, auch was die Prävention angeht, nochmal sehr viel mehr machen. Ich hatte eben schon die mobilen Retter-Apps genannt, also wie auch immer sie heißen. Gibt es ja ganz verschiedene Produkte, aber dass Ersthelfer gezielt alarmiert werden zu einem Notfallort, weil die Leitstelle sagt, da ist jetzt der und der Notfall, die und die Reanimation, dass Leute geschult sind darin, dann richtig zu handeln und die Zeit zu überbrücken, bis entweder der Rettungsdienst oder vielleicht auch als eine Komponente des Rettungsdienstes der First Responder da ist. Also oftmals fahren ja dann Feuerwehren oder an Hilfsorganisationen oder ganz andere Einrichtungen fahren dann als First Responder hin und helfen so einfach die Zeit zu überbrücken, bis der Rettungsdienst da ist, aber auch dann auch noch zu unterstützen, wenn der Rettungsdienst da ist. Also ich bin in Lübeck in einem Setting Notarzt gefahren, wo das ist jetzt, glaube ich, auch ziemlich häufig anzutreffen. Da wird zu jeder Reanimation wird ein Löschfahrzeug mitgeschickt. Das heißt, du hast dann den RTW, du hast das NEF und du hast dann aber auch nochmal 6 Leute vom Löschfahrzeug oder 5. Der Maschinist bleibt ja leider immer dann sitzen. Also die Berufsfeuerwehrleute mögen es mir nachsehen. Aber dann hast du
Er
fünf
muss
Leute
das Auto
nochmal extra.
umparken,
Ja,
falls
genau.
jemand an ihm
Ja,
vorbei möchte, nicht wahr?
okay, da hast du recht. Aber dann hast du nochmal 5 Leute, die da halt einfach dafür sorgen, dass du eine möglichst lückenlose, gute Versorgung hinbekommst. Und das meint dieses Kapitel in den Gesamtzusammenhang, in ein Gesamtsystem einzubetten, in dem dann auch die Leitstelle mit ihrer Telefonreanimation eine sehr, sehr wichtige und entscheidende Rolle spielt, einfach auch um Lücken zu schließen.
In Hannover ist es genauso. Ich habe das hier kennengelernt, dieses High-Performance Resuscitation. Und ich muss sagen, so ein LHF, wo dann irgendwie noch so ein paar Leute dabei sind, die irgendwie alle heiß drauf sind, diesen Menschen das Leben zu retten, das gibt nochmal einen Motivationskick, ja.
Ja, man muss sich noch sicherer sein, ne? Dass man dann noch wirklich sagt, okay, hier machen wir jetzt Schluss oder hier machen wir weiter.
Das sind mehr Augen, die auf einen gucken.
Ja, ist eine andere Hürde. Aber umso rationaler sollte man das dann abarbeiten. Also ich finde, ich sage ja auch immer gerne, es muss eine Indikation zur Reanimation geben. So, Punkt. Und wenn man sich dafür entschieden hat, man fängt an, dann sollte man es auch konsequent machen. Und dann gibt es ja auch anhand der Leitlinie gute Empfehlungen, was man alles abarbeiten kann, finde ich zumindest.
Ich würde es vielleicht noch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel sehen. Ich habe mich immer total gefreut, dass andere hochkompetente Menschen sich um die Maßnahmen kümmern und ich so ein bisschen die Hände frei habe, um mir einen Überblick zu machen, um mir ein Bild zu machen, welche Informationen habe ich überhaupt, um dann eventuell auch natürlich mit guten Informationen sagen zu können, wie lange führe ich das hier weiter oder wann breche ich ab. Und ich empfand es immer als enorme Entlastung für mich als Teamleader, einfach so viele kompetente Menschen um mich drumherum zu haben. Und der Team-Approach ist ja auch etwas, was in den Leitlinien jetzt endlich Einzug gehalten hat, war auch vorher schon so ein bisschen drin und wir kennen es über lokale Programme, Megacode-Programme, wie auch immer. Aber das ist ein ganz, ganz entscheidender nicht-technischer Faktor in der Reanimation.
Ja, apropos Team-Approach, vielleicht können wir kurz darüber was sprechen. Ich meine, das kenne ich wiederum aus diesen ganzen Buchstabenkursen, dass man sagt, einer soll an den Kopf gehen, einer soll nimmt die Kreislauftasche, einer macht die Beatmung, einer macht den Schreiberling und so weiter. Ne? Also sind das genau die Rollen, die wir auch brauchen in so einem Setting?
Also das ist ja jetzt fast schon eine philosophische Frage, muss man sagen. Und die ich glaube, so ein bisschen denke ich immer, das kommt in den Leitlinien zu kurz. Auf der anderen Seite ist das Thema eigentlich viel zu umfassend, um auch in Leitlinien mal so nebenbei gemacht zu haben. Ich habe gesagt, ich komme aus der Patientensimulation. Da ist die Frage nach dem Teamleader eine ganz entscheidende und eine viel diskutierte. Es gibt einmal natürlich die angloamerikanischen Systeme, wo meistens der Ranghöchste, wenn er in den Raum kommt, einmal sagt, dass sie oder er der Ranghöchste ist und dann hat er automatisch den Lead. Ich weiß gar nicht, ob es so immer sein muss. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass die Aufgabenverteilung klar ist und dass es einen gibt, der, und da hat mein alter Chef, Professor Hertling, hat immer ist aufgesprungen und hatte die Hände geklatscht und tief applaudiert, wenn ich gesagt habe, wer führen will, muss frei von Arbeit sein. Aber genau so ist es ja, weil nur dann habe ich den Überblick, nur dann kann ich mich wirklich um die wichtigen Sachen kümmern. Und insofern ist eine klare Aufgabenzuteilung sehr, sehr wichtig und ein Teamleadership ist auch sehr, sehr wichtig, absolut.
Wie handhabst du das denn ganz konkret, wenn du jetzt zum Beispiel in einen Einsatzort kommst, als Notarzt mit deinem NEF-Fahrer, vor Ort ist dein RTW-Team, die sind meinetwegen auch zu dritt, weil die noch einen Praktikanten dabei haben oder einen Auszubildenden und die Reanimation läuft. Einer hat schon einen Larynx-Tubus in den Hals gesteckt, jemand drückt auf den Thorax und jemand versucht gerade einen Zugang zu legen. Was machst du ganz konkret jetzt da, um da Ruhe reinzubringen und so zur Ordnung reinzubringen?
Ich komme erstmal rein, stelle mich vor, sage, hallo, Mensch, was ist denn hier los? Reanimation, das sehe ich. Lasst uns doch mal ganz kurz priorisieren, was jetzt gerade das Wichtigste ist und wer welche Aufgabe hat. Ich versuche zu vermeiden, an den Kopf zu gehen und irgendwie selber Hand anzulegen bei Sachen, die ich eigentlich denken würde, die ich delegieren kann, um einfach die Hände frei zu haben. Muss aber natürlich sicherstellen, dass das, was ich delegiere, auch wirklich gut ausgeführt wird. Und in der Kinderreanimation ist das ein ganz spannender Fall, was du ansprichst, weil da es ja gut sein kann, dass die Kompetenz, wenn ich in den Raum komme, vielleicht bei vielen Sachen eigentlich bei mir liegt, sozusagen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Maßnahmen auch bei Kindern, das ist alles keine Raketenphysik, das kann man gut anlernen und gut anleiten, eben um den Kopf frei zu haben, nach links und rechts zu schauen. Aber ich versuche jetzt nicht, ich mache keine klassische Stoppsequenz im Sinne von jetzt hören alle mal kurz auf und wir sortieren uns einmal und ne. Aber ich versuche das schon so zu ordnen, dass ich dass ich da vermeintlich die beste Kompetenz in die jeweilige Aufgabe bekomme. und mich versuche, mich frei zu halten.
Ich kann das aus der anderen Perspektive auch berichten, denn bevor ich während meines Medizinstudiums war ich auch im nichtärztlichen Rettungsdienst unterwegs und wir sind ja wirklich, was Reanimationen anging, immer wirklich gedrillt worden, ja, und die Algorithmen haben gesessen und da war A, B, C war klar, wir wussten genau, an welchem Punkt des Algorithmus wir stehen, es lief und dann traf das NEF ein. Und in dem Moment wurde alles durcheinander gewirbelt. Ja?
Und dann auch noch der und der Doktor. Oh mein Gott.
Ja, damit will ich nur sagen, das funktioniert. Und wenn das Team das kann, dann ist der Arzt überhaupt gar nicht notwendig.
Na, ich glaube, der Arzt hat dann andere Aufgaben als die klassischen Aufgaben der Reanimation, Drücken, Pusten, Zugang, Medikamente und sowas. Ich glaube, den Kopf frei zu haben, sich einen Überblick zu machen, mit wem habe ich es hier zu tun, was sind die Vorerkrankungen, was wird hier wohl passiert sein, was machen eigentlich die Angehörigen? Ich finde, auf Angehörige zu achten, ist bei Kindern natürlich ganz wichtig, aber bei Erwachsenen oftmals genauso wichtig. Ich glaube, da ist es genau wie du sagst, jeder macht das, was er gut kann und im Zweifel ist nicht der Arzt derjenige, der die richtige Thoraxkompression macht.
Das sehe ich auch so. Aber ich habe schon auch Situationen erlebt, wo dann die Teammitglieder funktioniert haben in ihrer Rolle. Und im Nachhinein haben die mir gesagt, dass sie sich mehr Führung gewünscht hätten und dass ich mehr Ansagen gemacht hätten. So.
Und standst du vor der Tür und hast geraucht, ja?
Genau. Ich musste leider aufhören zu rauchen und das hat mich voll genervt. Nein, ich habe mich dann gefragt, warum haben die das angeführt, obwohl ja alles gut lief aus meiner Leader-Rolle. Aber die habe ich ja nie so kommuniziert. Und das war vielleicht noch zu meinen früheren Zeiten, so sage ich jetzt mal, als junger Notarzt. Mittlerweile löse ich das so, dass ich halt frage, wie kann ich helfen oder soll ich das Teamleading übernehmen? Ja. Also ich frage ganz konkret, wo braucht es Hilfe und soll ich es übernehmen? Und wenn dann die Ansage, dann hat jeder die Chance, ja auch vom Team zu sagen, ja oder nein. Und dann übernehme ich eben die Rolle, in die ich dann am besten passe.
Ja, ich bin ganz bei dem, was Philipp gerade gesagt hat. Ich will auch nicht den notärztlichen Rettungsdienst in Frage stellen, das liegt mir fern. Aber die ärztlichen Kompetenzen, die liegen auch aus meiner Sicht in anderen Stellen. Im Überblick, Beurteilung der Situation oder auch Feedback über die Qualität der durchgeführten Maßnahmen. Ich ertappe mich sehr häufig dabei, wie ich sage, drück tiefer oder entlaste besser oder der Thorax hebt sich nicht gut bei der Ventilation. Überprüf mal, ob der Atemweg noch offen ist. Dann sehe ich auch die Kompetenz in der Ursachenermittlung und in der Folge dann aber auch in der korrekten Zuweisung. Es hängt ja davon ab, was ich als Ursache vermute. Ist es jetzt eine Hirnblutung, die möglicherweise dem Herz-Kreislauf-Stillstand zugrunde liegt? Ist es primär kardial oder sind es beispielsweise Elektrolytentgleisungen bei primär endokrinologischen Grunderkrankungen? Nicht jedes Zentrum ist ja in der Lage, die Grunderkrankung entsprechend kompetent zu behandeln. Und da sehe ich ganz klar einen Schwerpunkt für die Notwendigkeit der ärztlichen Kompetenz in so einem Einsatzszenario.
Ja, das ist definitiv so. Aber der Unterschied vielleicht zwischen der Erwachsenen- und der Kinderreanimation ist der, den Philipp auch schon angesprochen hat, dass die invasiven Maßnahmen möglicherweise wir ÄrztInnen besser können als die Notfallsanitäter. Es ist ja so schon selten, dass man ein Kind intubiert, wenn man jetzt nicht zufällig auf der Bult arbeitet. Also es ist super stressig für einen Notfallsanitäter oder eine Notfallsanitäterin. Und wenn die dann reanimieren müssen und eine Atemwegsicherung machen müssen, ist es für die nochmal mehr Stress als für einen Notarzt oder eine Notärztin, der bestenfalls, wenn Anästhesist oder Anästhesistin, schon mindestens ein paar Kinder intubiert hat in seinem Leben. Also da muss man vielleicht sogar die Rollen wechseln. Also vom Übersichtsmenschen, vom Dirigenten, wie du es gesagt hast, rübergehen zum skilltrainierten Menschen. Also diesen Wechsel wirst du eher noch haben in der Kinderreanimation als bei Erwachsenen, glaube ich. Also das ist dann, glaube ich, eine zusätzliche Herausforderung eben für den Dirigenten.
Müssen wir denn die Kinder intubieren? Also gibt es diesen Anspruch?
Spannend. Also das ist ein ganz spannendes Thema. Ganz kurz noch zu dem, was eben kam. Ich glaube, dass es total viel hilft, als Teamleader unbeteiligt zu sein. Also keine Hand am Patienten zu haben, sozusagen. Manchmal muss man in die Situation und was mir dann oftmals hilft, wenn ich meiner Pflege oder, also ich bin, alleine bin ich ja nichts, ne? Ich brauche immer jemanden, der mit mir da ist. Ich muss immer mit jemandem arbeiten, sonst funktioniere ich auch nicht gut. Und also entweder Pflege oder Notfallsanitäter vom NEF oder wie auch immer, wenn ich dann sage, pass auf, ich gehe jetzt einmal in die Situation, aber bitte guck, dass ich da wieder rauskomme. Also ich mache einmal, gucke, ob die Beutelmaskenbeatmung funktioniert, dann leite ich aber noch jemand anders an und sage, ja, halt mal den Kopf so, macht mal ein Doppel-C oder wie auch immer. Und dann, wenn du siehst, dass ich dann nicht aus der Situation komme, dann hol mich aktiv raus. Ich glaube, wir müssen in ganz vielen Situationen, wir können uns immer vornehmen, anders zu agieren, aber manchmal brauchen wir einfach immer Leute, die von außen auf uns aufpassen. Und das Thema Kinderreanimation ist nicht zu Unrecht so ein bisschen angstbesetzt. Ich finde auch immer so ein ganz bisschen Angst, positive Angst schützt vor Dummheit. Und das ist vielleicht genau der Punkt, wenn wir über die Atemwegssicherung sprechen. Weil ich glaube, dass es auch für den Geübten nicht unbedingt trivial ist, unter Herzdruckmassage das richtige Loch zu treffen. Insofern sagen wir ja, ja, wir verbieten niemandem, der es kann, natürlich die endotracheale Intubation, aber bitte, es sollen die machen, die es können. Und damit sind wir aber voll im Advanced Life Support und in den Fragen dazu. Sollen wir da einfach einmal weitermachen?
Genauso machen wir das, Philipp. Wir haben jetzt über die allgemeinen Prinzipien vielleicht der Reanimationsleitlinien gesprochen. Und jetzt wollen wir uns mal die wichtigsten Änderungen anschauen, die es gibt. Und da fangen wir mal an, über die Intubationsempfehlungen zu sprechen. Du hast ja schon gesagt, man sollte es nur dann machen, wenn man es kann. Wie genau ist es formuliert in der Leitlinie?
Ich weiß, euch Anästhesisten blutet das Herz, wenn euch irgendjemand erzählt, dass auch auf anderem Wege als durch einen kleinen Schlauch, der in der Trachea liegt, Luft in die Lunge kommen kann. Aber in der Tat ist das, was ihr ganz gut könnt, für andere gar nicht so einfach und braucht bestimmte Voraussetzungen. Und gerade unter Reanimation zu intubieren, ist erst recht nicht so einfach. Und das, was uns sehr freut, dass auch in den europäischen Leitlinien, Entschuldigung, die Amerikaner haben das schon länger, dass sie nicht nur den endotracheal einliegenden Tubus als Advanced Airway, also als vollwertigen Atemweg ansehen, sondern auch alles, was SGAs sind, also Larynxmasken zum Beispiel. Bei den Kindern reden wir ja nicht so gerne über den Larynxtubus. Es gibt gute Empfehlungen, dass die Larynxmaske da State of the Art ist und gerade auch beim schwierigen Atemweg sehr gut funktioniert. Das heißt, eskalierendes Atemwegsmanagement ist auch in den europäischen Leitlinien der Endotrachealtubus gleichbedeutend mit der supraglottischen Atemwegshilfe. Wir sind Freunde der Zweitgenerations-Larynxmaske, also einen Ösophaguskanal mit dabei zu haben, um den Magen zu entlasten, weil wir wissen, dass die Aufblähung des Magens, wenn doch mal Luft durch zu viel Druck, wo wir alle nicht vorgefeit sind, den in der Reanimation und im Stress dem Kind angedeihen zu lassen, einfach zu viel Druck dann auch den Magen aufbläst, dann die Lunge nach oben oder Zwerchfell nach oben drückt, Lunge nach oben drückt und dann die Ventilation erschwert. Deshalb finden wir eine Magenentlastung eine ganz sinnvolle Sache. Deshalb eine Zweitgenerationslarynxmaske. Und wenn man da drin auch nicht fit ist oder man das nicht kann oder es nicht funktioniert, wie auch immer, dann bleibt man bei der Beutelmaskenbeatmung. Und da sind wir auch keine Feinde von.
Was heißt Feinde? Wir lieben Dinge, die funktionieren. Das ist doch ganz
Ja,
einfach,
genau.
oder?
Ja, das trifft es noch besser.
Und also ich bekomme immer häufiger gespiegelt, wie hervorragend nichtärztliches Personal präklinisch Kindernotfälle abarbeiten. Und da geht mir wirklich das Herz auf, wenn ich das höre. Und das zeigt ja, dass zwei Dinge wichtig sind. Einmal ein Grundverständnis über die Dinge, die wichtig sind, und die Basic Skills muss man beherrschen. Und die Kombination aus beidem rettet dann dem Kind am Ende das Leben. Und dafür braucht man nicht unbedingt eine Approbation, meiner Meinung
Ja,
nach.
da gebe ich dir total recht. Also sagen wir mal so, ich glaube, dass wir in der prähospitalen Welt gerade eine ganz spannende Zeit erleben. Ich bin ja auch so auf der notärztlichen Arbeitsgemeinschaftsebene unterwegs und ich glaube, dass wir da immer noch unsere Daseinsberechtigung haben. Gebe dir aber voll und ganz recht, es gibt immer mehr Sachen, wo wir einfach überdenken müssen, wo bringen wir denn unsere gut ausgebildeten Notärzte genau zielgerichtet und sicher zum Einsatz. Ich glaube, der Kindernotfall, und das ist den Kindern ja auch immer gegeben, also wenn wir über Über- oder Untertriage sprechen, ich glaube, der Kindernotfall, da wird nochmal schneller alles hingeschickt, was nur irgendwie geht, als zu anderen Notfällen. Insofern hat man da meistens ja ganz gute Expertise vor Ort aus ganz vielen unterschiedlichen Gruppen.
Okay, also ich glaube, wir sind uns alle einig und das ist auch toll an der Leitlinie, dass sie jetzt das ganz konkret benennt. Zwei Versuche, maximal 30 bis 60 Sekunden pro Intubationsversuch. Wenn das nicht funktioniert, lass es. Beutelmaskebeatmung oder supraglottische Atemwegshilfe. Die Oxygenierung ist entscheidend und nicht Plastik im Hals.
Und ich möchte auch nochmal herausstellen, dass es nicht um die Skills des oder der Einzelnen geht, weil wir hier von einem Team-Approach auch sprechen müssen. Und selbst ich als Kinderanästhesist mit einer guten Übung in der Intubation von Kindern würde mich draußen auch im Zweifel gegen die Intubation entscheiden, wenn das Team vor Ort eben nicht die Expertise im Unterstützen einer Intubation von Kindern aufweist. Und dann würde ich mich auch gegen die Intubation und für ein anderes Verfahren entscheiden, das in der Lage ist, das Kind zu oxygenieren. Und ich denke, das ist auch nicht schlimm, dann ein Kind nicht zu intubieren.
Das hast du ganz hervorragend gesagt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, Übersprungshandlung, wenn die Angst fehlt, wenn die Demut fehlt, ne, dann kommen ja immer die Übersprungshandlungen, oder wenn man irgendwie, wenn die Reanimation läuft, wenn man so seinen Drive gefunden hat, dann kommt die Langeweile auf und dann kommt man auch auf dumme Ideen, und das genau nicht zu machen, das ist, glaube ich, das ist die viel größere Kunst, sagen wir mal so. Und genau mit den zwei Versuchen, da ist mir als Hobby-Anästhesist natürlich das Herz aufgegangen, dass da wirklich auch eine Zahl benannt wird und dass dann da auch noch drin steht, dass wenn ich ROSCAP und dann eine Atemwegssicherung mache, dass ich dann bitte auch einen Relaxanz benutzen soll. Also da geht dem pädiatrischen Hobbyanästhesisten, der sich viel mit Intubation und der Wichtigkeit des Treffens beim ersten Mal beschäftigt hat, geht mir absolut das Herz auf.
Ja. Es ist nicht trivial, das kann ich aus erster Hand heute berichten. Wir standen heute auf der Kinderintensivstation und mussten ein Kind, das uns zugeflogen wurde mit erheblichen Verbrennungen, auch im Gesicht, mussten umintubieren von oral auf nasal. Und wir standen da zu dritt, zwei Oberärzte, ein Chefarzt, und es hat nicht nach zwei Versuchen funktioniert. Mhm. Und das lag jetzt nicht daran, dass das Kind irgendwie zugeschwollen war, ödematös war durch eine Rauchgasinhalation. Es war einfach fummelig. Und zugegeben, eine nasale Intubation, wenn du mit Laryngoskop und Merkelzange in so einem einen Monate alten Hypopharynx rumfummelst, das ist schon fummelig. Aber auch präklinisch. Du weißt ja nicht, was dich da im Hypopharynx erwartet. Und dann drückst du da zweimal, irgendwie schlägst du gegen die Epiglottis, die schwillt dir langsam zu, und dann hast du hinterher ein größeres Problem als vorher. Also es ist absolut nicht trivial.
Vielleicht hättet ihr Atropin nehmen sollen zur Intubation.
Wer jetzt genau hätte Atropin nehmen sollen?
Was ist das überhaupt, Atropin? Ich habe das schon mal gehört. Das ist doch so ein homöopathisches Zeug, oder? Belladonna oder so?
Das war jetzt ungeschickt von mir, etwas zu sagen, was man nichts machen soll. Ich wollte nur eine Brücke schaffen zur nächsten Neuerung bezüglich Atropin. Philipp, wie ist die Empfehlung?
Können wir kurz halten, kein Atropin nehmen.
Genau, also ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, zur Intubation Atropin zu nehmen, aber jetzt steht ganz klar drin, es soll nicht gegeben werden.
Da muss man aber ganz ehrlich sagen, der Tellerrand ist manchmal ein ganz spannendes Feld, so, und die Pädiater haben sehr gerne Atropin genommen, und es gibt auch immer noch Pädiater, die gerne standardmäßig zur Intubation Atropin mit dazu nehmen, gerade bei den Neugeborenen, weil man dann vielleicht ein bisschen Vagusreiz unterdrückt und so, die Kinder nicht radikat werden beim Laryngoskopieren. Ich habe das immer nicht so ganz verstanden, ehrlicherweise, weil mein Engramm war immer, die Hypoxie macht die Bradykardie. Das heißt, die Bradykardie hat ja irgendwo auch einen Sinn, nämlich mir zu zeigen, dass die Hypoxie da ist. Also irgendwie, ja, ist das doch vielleicht, also ist nichts Gutes, aber es ist zumindest ein Zeichen, was ich mir nicht nehmen lassen möchte, um vor der Hypoxie gewarnt zu werden. Und deshalb hat mich das mit dem Atropin schon immer irgendwie so ein bisschen erstaunt. Und aber es war früher gang und gäbe.
Du musst halt schneller intubieren. Du darfst nicht so lange laryngoskopieren. Du musst diesen Vagusreiz kurz halten.
Genau.
Ich kann mich an meine Zeit in der Augenklinik erinnern, die Strabismuskinder, ja, wenn du dann einmal am Trochealis ziehst, dann bleiben die stehen, von jetzt auf gleich, wirklich abgeschaltet. Und das Ganze auch nicht nur eine Monitorlänge. Ja. Und nachdem ich so die ersten 2, 3 eigene Herzstillstände hatte in so einer Situation, habe ich schon auch ganz gerne den Kindern Atropin gegeben, um die nach unten hin abzusichern.
Aber da hast du ja eine ganz andere Indikation gehabt. Das ist ja.
Naja, ja, aber am Ende ist der Vagusreiz oder Parasympathikus-Stimulation, ob die jetzt über den Augennerv oder über den Vagus direkt kommt, ist ja wurscht. Also ich kann schon den Wunsch verstehen, sich da so ein bisschen abzusichern. Aber wenn die Intubation, also die Laryngoskopie, jetzt nicht ewig lange dauert, dann brauchst du es auch nicht.
Genau, also die Empfehlung ist, es nicht prophylaktisch zu geben. So als Prämedikation, das ist das Wort, was genannt wird. Aber natürlich soll man eine Bradykardie behandeln, möglicherweise mit Atropin, wenn sie denn aufgetreten ist, zum Beispiel durch eine Vagusreizung. Das ist ja unstrittig, aber nicht eben blind vorweg. Das ist das Entscheidende, glaube ich. Ne?
Genau.
Okay.
Ja, vor allem, sobald der Reiz weg ist, ist die Bradykardie auch weg. Also das ist ja, es geht ja genauso schnell, wie es gekommen ist.
Okay, was ist noch neu in der neuen Leitlinie? Was sind so deine größten Aha-Momente gewesen, Philipp?
Ganz spannend. Also eine Sache, die, glaube ich, sehr gehypt wurde, ist, dass wir jetzt nicht mehr Adrenalin alle 3 bis 5 Minuten geben, sondern die wahnsinnige Neuerung von wir einigen uns auf 4 Minuten eingeführt wurde. Das hört sich erstmal so ein bisschen lapidar an. In der Tat macht es den Ablauf vielleicht ein bisschen stringenter. Es nimmt so ein bisschen das Vage daraus, alle 3 bis 5 Minuten, wie viel ist das denn jetzt? Das ist so eine der Neuerungen, die ja wirklich eine Neuerung sind. Ich glaube, es sind viele Dinge, die schon in vorigen Leitlinien mal aufgetaucht sind, sind jetzt in einem anderen Maß gehighlightet, sagen wir mal, also nochmal hervorgehoben. Was mich persönlich sehr freut, was mehr geworden ist, ist die Rolle der Eltern mehr in den Fokus zu rücken und jetzt auch mal innerhalb der Leitlinie zu sagen, kümmert euch bitte frühzeitig oder macht euch bitte frühzeitig Gedanken, vielleicht auch schon bei Anfahrt, wer kümmert sich denn um die Eltern und wie können wir die Eltern in der Situation drin lassen? Wir wissen seit Jahrzehnten aus guten Untersuchungen, dass man eigentlich nichts Schlimmeres tun kann, als die Eltern vor die Tür zu bitten, wenn eine kritische Versorgungssituation stattfindet. Und wir wissen auch, dass es gute Möglichkeiten gibt, Eltern mit in der Situation zu lassen und ihnen so, die gucken einem nicht auf die Finger und gucken, ob man alles richtig macht. Die sind da und haben das Gefühl, da zu sein in der schlimmsten Zeit, die sie gerade erleben und sind aber auch da für ihr Kind. Und das fängt an in der Reanimationssituation und in den Leitlinien jetzt ist aber auch die Nachsorge nochmal sehr stark fokussiert worden. Das ist eigentlich, wir brauchen eigentlich sowas wie so eine systematische Nachsorge, was wir für die Frühgeborenen kennen. Sowas brauchen wir auch für die pädiatrischen Intensivpatienten, vor allem aber für die pädiatrischen Patienten Postreanimationen. Und auch da spielen die Eltern natürlich eine ganz entscheidende Rolle, weil wir wissen, dass für das Kind an sich die Eltern eine der wichtigsten Ressourcen sind, die das Kind hat.
Apropos Rolle der Eltern nochmal, da fällt mir ein kollegiales Streitgespräch ein, das wir in Celle hatten. Gordon, vielleicht erinnerst du dich am Frühstückstisch im Hotel.
Ein Streitgespräch?
Also nicht wir zwischen uns, aber ich wurde relativ emotional für meinen norddeutschen Charakter. Da ging es dann darum, wenn man ein lebloses Kind vorfindet, was so offensichtlich schon, ich sag jetzt mal, verstorben ist, soll man dann eine Reanimation anfangen oder nicht? Und da habe ich dann argumentiert, nein. Wenn es wirklich schon steif ist oder wenn es wirklich Todeszeichen hat, dann ist es für mich eine Kontraindikation für den Beginn einer Reanimation. Und der Kollege meinte dann, naja, aber man kann ja wenigstens so tun, als ob man was machen würde. Und für die Eltern, dass sie auch sehen, dass wir uns bemüht haben, da war ich überhaupt nicht mit einverstanden. Und genau, also wie siehst du das denn?
Ich sehe das ganz genauso wie du. Ich denke, falsche Hoffnung ist was ganz Furchtbares und auch psychologisch, psychiatrisch gut gezeigt, dass das keinen positiven Nutzen hat, so zu tun, als ob. Ich glaube, es gibt 2 Überlegungen. Entweder ich komme dahin oder 2 Entitäten. Das Kind hat sichere Todeszeichen, das heißt, es ist steif oder es hat toten Flecken, wie auch immer, dann fange ich keine Reanimation mehr an. Dann ist dieses Kind verstorben und dann ist das die Wahrheit, die in diesem Fall den Eltern auch ganz klar kommuniziert werden muss. Wenn da Zweifel bestehen oder wenn ich keine sicheren Todeszeichen habe, dann fange ich an zu reanimieren. Und im Zweifel reanimiere ich dann auch so lange, bis ich in der Klinik bin und bis ich vielleicht auch in einem Setting bin, was vielleicht breitere Schultern hat, zu sagen, wir stellen die Maßnahmen ein, aber vielleicht auch ein Setting einer Kinderklinik, was einfach geschulter darin ist, auch die Eltern aufzufangen.
Genau die Diskussion hatten wir in Celle. Also ich glaube auch, dass es nicht darum ging, etwas für die Eltern zu machen, sondern das Kind in ein Setting zu bringen, in dem die Eltern noch besser aufgehoben sind, als alleine im Zweifel zu Hause mit vielleicht einem Seelsorger, der von der Polizei eine Stunde später gerufen
wird. Ja, das war auch Thema, genau.
Aber das zieht nur, wenn ich keine sicheren Todeszeichen habe. Also das Kind mit sicheren Todeszeichen anfangen zu reanimieren, um in dieses bessere Setting zu kommen, das ist auch nicht richtig.
Ja, das glaube ich nämlich auch nicht. Also wahrscheinlich wird uns der Kollege, weil der weiß ganz genau, wer gemeint ist, uns eine E-Mail schreiben danach. Und ich habe es jetzt auch ein bisschen abstrahiert, um es ein bisschen ganz provokativ zu formulieren. Und wie immer liegt irgendwo dazwischen die Wahrheit. Und im Einzelfall ist das dann sowieso schwierig zu entscheiden. Und die meisten würden wahrscheinlich im Zweifelsfalle, wie du es gesagt hast, in die Klinik fahren.
Ja, kann die genau diese Situation auch durchaus Klinikteams überfordern. Muss man auch sagen, nicht jedes Klinikteam hat jetzt jede Woche ein Kind, was irgendwie reanimiert kommt und wo man so ein End-of-Life-Care macht. Aber es ist auch so, dass man, wenn man draußen für das Kind nichts mehr tun kann, nichts Gutes damit tut, das irgendwie zu verwischen, diese Information.
Wir rutschen irgendwie gerade so in eine ethische Diskussion auch rein, ne?
Ethik ist ja so ein Thema, wo man sich vielleicht generell ein bisschen schwer tut, jetzt irgendwie nach Evidenz oder nach solchen Sachen zu fragen oder zu suchen oder wie auch immer. Aber die endgültige Aussage, nach 20 Minuten zu überleben, über alle Altersgruppen hinweg, ob das noch sinnhaft ist, finde ich dann doch ein bisschen zu pragmatisch, dogmatisch. Ich weiß es nicht genau, obwohl es, wie gesagt, der schwächste Empfehlungsgrad ist, den die Leitlinien aussprechen können.
Ja, aber unterm Strich bedeutet es ja, dass es sowieso immer ein Team sein wird, das eine Reanimation im Konsens einstellt, weil allein das sichere Abarbeiten von Haas und Hits erfordert einen Klinikaufenthalt, weil du die Hyperkaliämie nur über eine BGA ausschließen kannst, zum Beispiel. Ja, also heutzutage haben wir Ultraschall, wir können auch eine Herzbeuteltamponade im Ultraschall schon sehen, präklinisch, aber es gibt gewisse Dinge, die sind der Klinik noch vorbehalten. Und wenn du wirklich die Haas und Hits definitiv valide, bewiesen abarbeitest, kannst du das eigentlich nicht präklinisch machen, oder?
Ja, auch da bin ich bei dir. Ich meine, Hyperkaliäm nach einer bestimmten Zeit der Reanimation ist jetzt nicht außergewöhnlich, würde ich sagen. Also ich finde, es sind viele Schlagworte, die so genannt werden, über die wir immer sprechen. Hinterher wirklich sicher zu sagen, das ist es nicht, ist manchmal gar nicht so einfach. Jetzt gibt es in den Leitlinien eine Tabelle, die teilweise ganz gute Denkanstöße auch gibt bei den Haas und den Hits. Bei manchen Sachen, wie zum Beispiel der Elektrolytentgleisung, sagt sie halt einfach, ja, normalisiert halt die Elektrolyte. Und da muss ich sagen, na gut, das hätte ich mir jetzt auch denken können, dass ich das jetzt irgendwie machen soll. Das ist mit den Tricks nicht so weit her. Aber es sind immerhin mal klare Sachen drin.
Gut, am Ende ist es immer eine individuelle Entscheidung und ich würde mal mich nicht so weit auf dem Fenster lehnen und zu behaupten, dass man allein aufgrund der Zeit eine Kinderreanimation, die man begonnen hat, nicht außerklinisch beenden wird. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. So, von daher.
Ja, da findet man immer irgendwas, was man komisch findet. Aber kommen wir nochmal zu den Änderungen. Ich glaube, eine wesentliche Änderung oder also auch ein großes Novum ist ja zum Beispiel der Umgang bei neurologischen Notfällen. Da gab es wirklich so etwas, was es vorher nicht gab. Was ist es?
Ja, ein Algorithmus, den wir uns schon lange gewünscht haben. Vorgehen, erste, zweite, Drittlinie, Durchbrechung des Krampfanfalls. Ist ja auch ein großes Thema bei Kindern, der Krampfanfall und wie behandle ich ihn richtig. Ist natürlich wie immer, es gibt verschiedene Herangehensweisen und jeder hat so sein favorisiertes Vorgehen. Aber da hat das ERC versucht, einen europaweit erstmal gültigen Algorithmus mit reinzubringen, der mir auch gar nicht so schlecht gefällt, muss ich sagen.
Ja, schön. Schön, dass du das so sagst. Ich habe ihn mir auch angeschaut. Ich fand ihn erstmal sehr übersichtlich. Und was mir da wiederum gefallen hat, waren so ganz konkrete Zeitangaben. Das ist ja so als Laienpädiater. Wenn ich zu einem Krampfanfall komme, dann frage ich mich auch immer, ja, wie viel Zeit habe ich denn jetzt eigentlich, bis ich das invasiv durchbrechen muss, was ich da vor mir sehe? Und das wird jetzt beantwortet durch die Leitlinien. Zumindest gibt es eine Empfehlung.
Dann erzählt doch mal, Mann, spannt uns doch nicht so auf die Folter. Erzählt uns doch jetzt diesen Algorithmus. Zeiten, Medikamente, los.
Also was sich ja erstmal grundlegend geändert hat, ist, dass die Zeiten strenger geworden sind, wann man überhaupt vom Status spricht. Wir fangen jetzt einfach schneller an mit der Therapie. 5 Minuten, da sollte die erste Dosis gegeben worden sein. Und die erste Dosis bedeutet ein Benzodiazepin. Das ist ja das, was uns am besten verfügbar ist. Und auf welches man sich da festlegt, das da muss man immer ein bisschen gucken. Da sind die Daten ja auch einfach schwierig, aber da legen sie sich fest auf Midazolam, zum Beispiel intranasal oder bukal, oder Midazolam IM oder das Diazepam rektal, was ja einfach immer noch eine sehr breite Verbreitung hat. Also alles auf dem Nicht-IV-Weg. Wenn das keinen Nutzen hat, dann nach 10 Minuten soll ich eine zweite Dosis geben und wenn möglich auch einen IV- oder IO-Zugang dann irgendwann haben. Wenn ich einen IV-Zugang habe, wird Midazolam und Lorazepam, oder Lorazepam favorisiert. Das heißt, ich fange an mit einer Krampfanfalltherapie nach 5 Minuten, aber früher die Zeitgrenze ein bisschen wohlwollender, ein bisschen länger. Dann gebe ich die zweite Dosis nach 10 Minuten und wenn ich dann, spätestens dann, gucke ich auch nach einem IV- oder IO-Zugang, um zu schauen, dass ich das ganze Geschehen dann vielleicht noch effektiver durchbrechen kann. Und wenn ich dann bei 15 bis 20 Minuten angekommen bin, dann bin ich schon bei meiner Zweitlinienmedikation und da freut mich persönlich außerordentlich, dass da das Levetiracetam mit genannt ist als erstes Medikament. Und diese 40 bis 60 Milligramm sind auch so die Dosis, die auch wir so vorschlagen würden. Also das ist schon eine satte Dosis, aber man will ja auch was gewinnen.
Ja. Das ist mehr als beim Erwachsenen, ne? Da gibt man, glaube ich, 30 so. Und
ja, ich glaube auch.
Das gibt man auch meistens gar nicht so in der Menge. Ja. Also meistens immer 1 Gramm oder 1,5 Gramm, so ist meine Erfahrung. Genau.
Maximal 4,5, glaube ich, ist beim Erwachsenen. Ne?
Und welchen Stellenwert hat das Clonazepam? Das hatte ja vorher schon, ist ja relativ früh als Benzodiazepin zum Einsatz gekommen. Jetzt hast du es gar nicht erwähnt. Jetzt hast du Midazolam und Lorazepam erwähnt. Mm. Was ist mit dem Clonazepam?
Das Clonazepam taucht so jetzt nicht auf in dem Algorithmus. Das ist auch ganz spannend, wenn man sich beschäftigt mit dem, welche Daten gibt es überhaupt zur Überlegenheit bestimmter Benzodiazepine im Krampfanfall. Und das Lorazepam ist so das, was man in den Daten findet, was mit am wirksamsten zu sein scheint. Wichtig ist aber vor allem die Dosierung, weil wir, wenn wir unterdosieren, kaufen wir uns eher die Nebenwirkungen ein. Wenn wir einmal ausreichend dosieren, das heißt wirklich der Dosisempfehlung folgen, dann schaffen wir in kurzer Zeit so einen hohen Plasmaspiegel, dass wir auch wirklich den Krampfanfall durchbrechen können mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn ich das nicht hoch genug dosiere, kriege ich den Patienten da nicht raus, habe aber die Nebenwirkungen und das ist dann auch doof. Ne?
Ich habe mal etwas dazu gelesen und ich finde aber diese Quelle nicht mehr. Vielleicht kannst du mir das ja bestätigen oder sagen, hast du auch noch nie was von gehört oder das ist Bullshit. Und zwar, wir wissen ja, die Benzodiazepine wirken am Chloridkanal, brauchen aber GABA als Kofaktor, um den Chloridkanal zu öffnen. Und im Krampfanfall hat das Gehirn typischerweise einen GABA-Talspiegel, weshalb wir deutlich großzügiger dosieren können, um den gleichen Effekt zu bekommen. Also wir können mit höheren Dosierungen eben nicht diesen allseits gefürchteten Atemstillstand hervorrufen, sondern man wundert sich ja manchmal, wie viel Benzodiazepin so ein Kind oder ein Erwachsener nach so einem Krampfanfall oder in einem Status verträgt. Ist das richtig?
Also die Quelle kann ich dir auch nicht nennen, aber spannenderweise hatten wir bei den Garmischer Kindernotfalltagen Ende Januar hatten wir eine ganz ähnliche Diskussion. Da hatten wir nämlich genau auch das Thema und da hat eine ganz nette Neuropädiaterin aus Tübingen, die Andrea Bevo, hat dazu ein bisschen was gesagt. Und ich meine mich zu erinnern, dass es genau auch in diese Richtung ging, was ich auf jeden Fall bestätigen kann. Also ich will jetzt niemanden ermutigen, von vornherein abstrus hohe Benzodiazepin-Dosen zu nehmen, sondern man sollte sich da schon an die Dosierungsempfehlungen halten. Aber wenn wir versuchen, Kinder aus dem Krampfanfall rauszukriegen, geben denen zum Beispiel als Ultima Ratio in der Klinik, das ist jetzt nichts für das prähospitale Setting, geben denen zum Beispiel einen Midazolam-Perfusor, dann wundert man sich, welche Dosen die da teilweise abkönnen und trotzdem noch am Spontanatmen sind. Das heißt, irgend so ein Effekt muss es haben.
Richtig. Also kann man das zusammenfassen, wir sollen nach Dosierungsempfehlungen dosieren. Ein Tool, das uns auf der Straße auch dabei helfen kann oder in der Klinik, ist das Kinderformularium. Können wir beide nur wärmstens empfehlen. Armin und ich haben das auch auf der Homepage verlinkt, www.kinderformularium.de. Eine offizielle Website auch des Bundesgesundheitsministeriums in Zusammenarbeit mit, ich glaube, der Uniklinik Erlangen. Das ist verlässlich. Und die Dosierungen, die dort drinstehen, die sind evident. Und wenn man das macht und man repetiert vielleicht eine Benzodiazepingabe, dann darf man ein bisschen ruhiger atmen, muss nicht gleich anfangen zu hyperventilieren, weil die Kinder nach einem Krampf oder in einem Status durchaus mehr vertragen können als sonst.
Ist total beeindruckend, wie gut ihr immer diese Zusammenfassungen macht. Also das ist super. Man redet sich hier stundenlang um Kopf und Kragen und dann macht ihr so eine auf den Punkt Zusammenfassung. Das ist hervorragend.
Steht alles im Skript. Es ist aber ein anderes als das, was du bekommen hast. Wir lassen dich erstmal ein bisschen reden und dann machen wir
Deckel drauf. Ja, genau. Das Gefühl habe ich auch.
Sehr schön. Eine Änderung sollten wir nochmal aufgreifen, über die wir sprechen sollten, und zwar den Glukosebolus. Der wurde nämlich angepasst von 0,3 auf 0,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Klingt klein, ist aber relevant. Warum?
Ich habe mich einfach gefreut, weil ich mir jetzt keine abweichende Dosierung mehr merken muss, wenn ich bei Neugeborenen die 10-prozentige Glukose gebe in der Hypoglykämie. Weil einheitlich ist immer gut und ich glaube, das funktioniert auch gut.
Also diese Dosierung, vielleicht um das auch nochmal in den Kontext zu bringen, das haben wir ja gar nicht gesagt, die geht in die Kategorie der Prävention, also wenn ich eine Hypoglykämie habe, gebe ich Glukose, um einen Cardiac Arrest aufgrund einer Hypoglykämie zu vermeiden. Und da ist jetzt die Empfehlung, eben etwas weniger zu geben. Ich vermute mal, dass man mit der alten Dosierung einfach sie überdosiert hat. Und eine Hyperglykämie möchten wir ja auch nicht haben. Ich glaube, das ist einfach eine angepasste Formel, oder? So kann man es vielleicht sagen.
Spannenderweise haben die Europäer die Hypoglykämie ja noch gar nicht so lange drin in den reversiblen Ursachen. Da steht zwar immer metabolische Entgleisung. Bei den Amerikanern wurde sie schon immer explizit als Hypoglykämie unter den Ages and Tees, wie die Amerikaner das ja nennen, die Haas und Hits, genannt. Aber es geht vermutlich genau in die Richtung, dass man, was du sagst, dass man gesehen hat, es ist einfach zu überschießend, ne?
Dann lass uns über die Postreanimationsphase sprechen, denn wir sind schon eigentlich wieder viel zu lange dabei, aber es macht so Spaß, mich zu quatschen und zu fasseln. Das ist wirklich, das ist ja fast wie Freizeit gerade. Ja? Gut, dass wir dafür nicht bezahlt werden, sonst hätte ich schlecht gewissen. Also, was ist sozusagen jetzt an Take-Home-Messages wichtig betreffend der Postreanimationsphase? Eine Sache betrifft den Blutdruck.
Als allererstes, bevor wir zum Blutdruck kommen, Postreanimationsphase beginnt mit dem ROSC und das muss ich merken. Da muss ich einmal alert sein, weil da komme ich ja aus einer Reanimationssituation. Vielleicht hatte ich diese Phase der Langeweile und jetzt muss ich auf einmal wieder hellwach sein, weil das darf ich nicht verschlafen, den ROSC und dann mein sortiertes ABCDE im Hinterkopf haben. Jetzt soll alles normo sein. Ja, das sagt sich immer so schön, das umzusetzen ist manchmal gar nicht so einfach. Und mein ETCO2 gut einzustellen auf so um die 40 Millimeter HG, dem Patienten einen Atemweg zu schaffen, die Sättigung zu, also im Rahmen meiner Möglichkeiten, die Sättigung zu titrieren auf 94-98% und auch den Blutdruck einzustellen. Und da hat man gesehen, dass der dass der Blutdruck mit der fünften Perzentile, die wir sonst immer avisiert haben, also Systole fünfte Perzentile, dass das wahrscheinlich nicht genug ist, dass wir eigentlich die zehnte Perzentile brauchen. Und zehnte Perzentile, MAD oder Systole, gibt in den Leitlinien, muss ich keiner merken, gibt es auch eine Tabelle, wo das Ganze gut abgebildet ist. Und da kann es gut sein, dass ich Katecholamine für brauche. Und der Blutdruck ist zusammen mit der Fiebervermeidung, also der aktiven Vermeidung der Hyperthermie, fürs neurologische Outcome mit am entscheidendsten. Mhm. Weil wir wissen ja, dass so gut wie jeder postreanimierte Patient fängt an zu fiebern. Und da aktiv, manchmal auch durch aktive Kühlung, den Patienten normotherm zu halten, das ist total wichtig. Nicht nur, weil wir denken, dass das die Entwicklung des Hirnödems auch was mit der Temperatur zu tun hat und der Hyperthermie zu tun hat, Entschuldigung, sondern auch, weil das generell das neurologische Outcome, Stoffwechselvorgänge im Gehirn und so weiter und der Hyperthermie nochmal ganz andere negative Auswirkungen haben.
Mhm. Also schon aktive Kühlung, aber nur zur Vermeidung der Hyperthermie.
Ja, brauchen wir häufig.
Mit dem Ziel der Normothermie oder milde Hypothermie, so 36 Grad oder so, ne?
Genau so.
Okay, aber bevor ich jetzt anfange, nach Perzentilenkurven zu googeln in meiner Postreanimationsphase, gibt es da eine einfache Matrix? Kannst du uns irgendwie, können wir uns an einfachen Mitteldrücken orientieren, die man so aus dem Ärmel schüttelt, wo man sagt, ja, ist ein Säugling, da zählt das, das ist ein Einjähriges, da zählt das, 5 Jahre zählt das, 10 Jahre zählt das.
Ganz ehrlich, ich schüttel relativ wenig aus dem Ärmel. Ich lese es lieber nach und bin mir dann ganz sicher, statt dass ich so halbgar denke zu wissen, was ich habe. Insofern nutze ich auch da meine kognitive Hilfe. Ich muss eh viele Sachen nachgucken, wenn ich in der Postreanimationsphase bin. Das fängt bei mir schon an mit meinem Perfusor. Wenn ich einen Supraperfusor zum Beispiel machen will, dann muss ich einmal nachschauen, wie dosiere ich den denn und wie viel ist denn jetzt wie viel. Und dann gucke ich eh auch nach, auf welchem Blutdruck ziele ich denn und wie hoch läuft denn dann mein Katecholamin. Insofern, ich bin in der Tat großer Nachleser.
Finde ich toll, dass du das sagst. Ich meine, du bist ja wirklich ein erfahrener Pädiater und Hobbyanästhesist. Und wenn du an dieser Stelle sagst, dass du das selber nochmal nachliest, ich finde, das ist ein ganz tolles Statement.
Und ich glaube, da auch ganz pragmatisch gedacht, egal wie die Datenlage ist, wenn ich mich an der 10. Perzentile orientiere, dann toleriere ich 10. Perzentile. Und wenn ich dann mal die 8. kratze oder die 5. kratze, dann merke ich das und gehe wieder Richtung 10. Perzentile. Ich habe aber immerhin so ein bisschen Sicherheitsnetz nach unten hin. Wenn ich die 5. Perzentile avisiere, dann toleriere ich vielleicht auch, wenn ich unter der 5. Perzentile bin. Und das ist dann aber schon zu niedrig. Also auch da kann ich so einen gewissen Pragmatismus total gut verstehen. Mhm. Eine Sache vielleicht noch, du hast gefragt, was hat sich denn noch geändert in den Leitlinien? Ich finde gerade schön, dass sich in den Leitlinien gar nicht so viel geändert hat. Das Design der Algorithmen hat sich geändert, die Zusammenfassungen haben sich ein bisschen geändert, es ist unbedingt übersichtlicher geworden, aber eigentlich sind die Änderungen, die wirklichen Änderungen sehr, sehr übersichtlich, sagen wir mal. Das heißt, alle, die da draußen sind und den wichtigen Job der Schulung machen, müssen sich gar nicht so viel umgewöhnen. Und alle, die sowas schon mal gemacht haben und sich mit dem Thema schon mal beschäftigt haben, müssen sich gar nicht so viel Neues merken. Das heißt, eigentlich sind, finde ich, Leitlinien auch immer ziemlich gut, die sich vielleicht nicht regelmäßig so viel ändern, weil dann einfach die Standardversorgung hoch bleibt.
Oder die sich ein bisschen ändern und dadurch einfacher werden. Übersichtlicher
werden. Super, da bin ich voll bei dir, ja.
Perfekt, ich glaube, das war jetzt auch ein gutes Schlusswort und ein gutes Statement zu den Leitlinien.
Ich möchte die Chance ganz gerne nutzen, wenn ich jetzt schon so einen erfahrenen Pädiater und Notfallmediziner wie Philipp hier sitzen habe. Was würdest du unseren jungen Kolleginnen und Kollegen und Armin und mir raten, wie man es schaffen kann, unter dem maximalen Druck, den so eine Situation mit sich bringt, trotzdem zu funktionieren, trotzdem Höchstleistung zu erbringen und ein guter Teamleader zu sein und die Übersicht zu behalten. Was ist deine Empfehlung?
Ganz klar, under stress you sink to the level of your training. Das heißt, eigentlich bereite ich mich auf meinen Einsatz vor, indem ich mich vor dem Einsatz mit meiner kognitiven Hilfe beschäftige, indem ich mich vor dem Einsatz damit beschäftige, wie meine Reanimation abzulaufen ist. Das heißt, mein Training, Kommunikation, CRM, die ganzen nicht technischen Fertigkeiten, auch das kann man ja wunderbar trainieren. Und das ist die beste Vorbereitung, um eben, sagen wir mal, mit etwas übersichtlicherem Stress, weil jedem von uns geht die Düse in so einem Einsatz. Das ist einfach so. Keiner von uns ist cool und abgeklärt und wie gesagt, ein bisschen Angst schützt vor Dummheit. Das ist gar nicht so blöd. Umso besser ich trainiert bin, umso souveräner gehe ich, glaube ich, in diesen Situationen mit der Situation um. Umso besser ist meine Team-Performance, wenn ich bestimmte Handlungen trainiert habe, bestimmte Fertigkeiten habe, mein Team wieder auf einen Nenner zu bringen oder bestimmte Situationen überhaupt zu erfassen, weil ich als Teamleader mich freischaufel und freistehe. Das sind, glaube ich, so die Grundfertigkeiten, die mich wirklich entspannen letzten Endes.
Mental Simulation and Mental Stimulation.
Sozusagen.
Und darauf zu achten, dass man sich nicht mit Arbeit belastet. Das ist auch ein sehr schönes Fazit genau. Aus diesem Interview.
Ja, genau. Super, Philipp. Das war richtig toll, dass du unserer Einladung gefolgt bist und mit uns hier aufgezeichnet hast. Und wir möchten auch für dich was Tolles machen. Und zwar in deinen Namen eine Spende an ein gemeinnütziges Projekt überweisen. Gerne mit Kinderbezug. Hast du einen Verein, dem wir etwas Gutes zukommen lassen können?
Ja. In der Tat habe ich den und es ist ein bisschen spannend, weil die wissen eigentlich gar nichts davon, dass ich das denen gönnen würde. Und zwar ist das der Verein.
Der Verein der Hobbyanästhesisten in Norddeutschland.
Ja, so ungefähr. Also eigentlich kannst du es morgen Christoph Eich beim Frühstücken einfach geben. Das ist dann auch in Ordnung. Nein, das ist der Verein Löwenherz. Löwenherz ist ein Kinderhospiz.
Wie kommst du auf die Idee, dass ich mit ihm frühstücke? Das möchte ich ganz gerne vorher nochmal geklärt wissen.
Ach du, wenn ihr euch da immer mal wieder seht, dann also weiß ich ja nicht, oder?
Aber ich habe schon gehört, Löwenherz, mir geht ein Herz auf. Ich habe auch schon ein Löwenherz gespendet.
Ja.
Ein Kinderhospiz, ist es richtig?
Ja. Löwenherz ist ein Kinderhospiz in Sieke und die haben nicht nur ihr Hospiz, sondern die haben auch verschiedene regionale ambulante Dienste und einen davon gibt es bei uns hier in Lüneburg und ich würde mich natürlich freuen, wenn das natürlich Löwenherz zugutekommt, aber vielleicht auch dem Part hier in Lüneburg, weil die machen so tolle Arbeit für schwerst belastete Familien, die aufgrund von ganz unterschiedlichen Schicksalen viel Unterstützung brauchen und da würde ich mich total freuen, wenn das in die Richtung geht.
Absolut, da läufst du bei uns offene Türen ein. Wir werden gleich morgen eine Spende über 500 Euro an Löwenherz Kinderhospiz in Sieke auslösen.
Dann, lieber Philipp, bedanken wir uns bei dir nochmal ganz herzlich und sagen auf Wiederhören.
Bye-bye, Philipp. Ja, das war doch sehr aufschlussreich, was uns Philipp hier über die neue ERC-Leitlinie 2025 so berichtet hat.
Ja, ich wusste es, dass man mit ihm aus wenig neuen Erkenntnissen trotzdem ein schönes Gespräch und auch ein tiefes Gespräch machen kann. Es ist eigentlich genauso eingetreten, wie ich es mir erhofft habe am Anfang. Aber weißt du was, Gordon? Über eine Sache haben wir gar nicht gesprochen. Ist dir das aufgefallen?
Wir haben die einzelnen Aspekte so umfangreich diskutiert, dass wir den aktuellen PALS-Algorithmus gar nicht thematisiert haben.
Ja, wir haben den ganzen Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Gordon, du bist unterwegs mit deinem RTW zufällig oder mit deinem NEF und da liegt ein Kind auf dem Boden und das scheint nicht auf deine Ansprache zu reagieren. Was machst du?
Genau, also ich bin ja dann schon das Resuscitation-Team, das im ersten Punkt verständigt werden sollte, wenn man so ein bewusstloses Kind auffindet. Das heißt, ich bin dann schon da und ich fange an mit 5 Beatmungen, diese 5 initialen Beatmungen und dann CPR mit einer Frequenz von 15 Thoraxkompressionen und 2 Beatmungen. Und meine Kollegin oder Kollege wird dann sofort beginnen, die Defi-Patches aufzukleben.
Sobald diese Defi-Patches kleben, müssen wir eine Rhythmusanalyse machen. Und hier ergeben sich 2 Optionen. Entweder ich habe einen schockbaren Rhythmus oder einen nicht schockbaren Rhythmus. Zu den schockbaren Rhythmen gehören das Kammerflimmern und die pulslose ventrikuläre Tachykardie. nicht schockbar, sind eine Bradykardie, eine Asystolie oder eine PEA, also eine pulslose elektrische Aktivität.
Wunderbar gemacht. Das heißt, bei einem nicht schockbaren Rhythmus wird sofort IV oder IO das Adrenalin in der entsprechenden Dosierung, empfohlen 10 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht, appliziert und sofort die Herzdruckmassage fortgesetzt.
Haben wir einen schockbaren Rhythmus, dann sollte sofort ein Schock abgegeben werden. Die Dosierungsempfehlung ist 4 Joule pro Kilogramm Körpergewicht. Also habt ihr ein 20 Kilo schweres Kind, solltet ihr 80 Joule applizieren.
Wenn man das am Defibrillator nicht einstellen kann, wählt man die nächsthöhere Stufe zu dem errechneten.
Und so geht das die ganze Zeit weiter. Ihr reanimiert immer im 2-Minuten-Takt und nach 2 Minuten macht ihr wieder eine Rhythmuskontrolle.
Seid ihr mit der Defibrillation im Rahmen eines schockbaren Rhythmuses nicht erfolgreich, dürft ihr eure Energiezufuhr auf bis zu 8 Joule pro Kilogramm, maximal 360 Joule, erhöhen. Und das zweite Medikament, was hier wichtig sein kann, ist Amiodaron in einer Dosierung von 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, maximal 300 Milligramm nach dem dritten Schock. Und bei Erfolglosigkeit wiederholen wir das in der Dosierung, allerdings jetzt maximal 150 Milligramm nach dem fünften Schock.
Während einer Reanimation überlegt ihr euch auch, ob ihr reversible Ursachen habt. Die sogenannten Hs und Hits werden abgeklappert, beziehungsweise die 4 Hs und 4 Ts, wenn man nach der englischen Literatur geht. Die wären Hypoxie, Hypovolemie, Hypoglykämie, Kalzämie, Magnesämie oder Hypokaliämie, ebenso eben eine Hyperkaliämie, eine Hypothermie. Außerdem denkt ihr an die Herzbeuteltamponade, an Intoxikationen, an die Thromboembolie und an den Spannungspneumothorax.
Dann empfiehlt die Leitlinie noch, wie wir uns während der Thoraxkompression oder während der CPR verhalten sollen. Wir sollen die natürlich in einer hohen Qualität durchführen. Das heißt, die Compression Rate muss adäquat sein, die Kompressionstiefe und auch die Entlastung des Thorax. Eine Ventilation soll mit 100% Sauerstoff durchgeführt werden. Am besten mit einer Zwei-Personen-Technik, damit auch wirklich alles ankommt, was man in das Kind hineingeben möchte und sozusagen die Leckage möglichst gering gehalten wird. Und man soll dann, wenn man einen supraglottischen Atemweg beispielsweise platziert hat, durchgehend Thoraxkompressionen durchführen und die Ventilation dann in verschiedenen Frequenzen adaptiert an verschiedene Altersstufen durchführen. Die Leitlinie sagt, unter einem Jahr ist die Atemfrequenz 25, 1 bis 8 Jahre, also Vorschulalter 20, dann das Schulkind 8 bis 12 Jahre 15 und über 12 Jahre mit einer Atemfrequenz von 10.
Solltet ihr nach einer Rhythmuskontrolle einen Rhythmus haben, der zu einer Perfusion führt, habt ihr einen sogenannten Return of Spontaneous Circulation, einen ROSC. Und dann geht ihr nach dem ABCDE-Schema vor und versucht, alle Werte im Normbereich zu halten, so wie wir es in unserer Folge besprochen haben.
Ja, mehr ist dem nicht hinzuzufügen, würde ich sagen, oder?
Ja, war ja auch schon wieder lang genug, aber ich glaube, es war nochmal wichtig, dass wir das einmal hier erwähnen. Und wir hoffen, dass ihr das nie brauchen werdet. Aber wenn, habt ihr das jetzt zumindest auch mal phonetisch abgespeichert.
Kommen wir jetzt zum klassischen Outro. Wir würden gerne ankündigen, dass wir noch ein kleines Schmankerl für euch im Petto haben, denn wir haben mit Dana und Torben von den Pin-Up-Dogs in Hannover zur norddeutschen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin einen Crossover-Podcast aufgezeichnet, bei dem es, wie soll es anders sein, um Kindernotfälle ging. Wir haben über echte Fälle berichtet, haben die teilweise mit dem Publikum diskutiert. Es war eine wirklich nette Session. Wir haben einen Podcast daraus gefertigt und werden den in der nächsten Zeit, wir wissen es noch nicht genau, veröffentlichen. Und wann es soweit sein wird, erfahrt ihr, wenn ihr Follower auf unseren sozialen Netzwerken seid. Als nächstes liegt mir noch am Herzen, eine Fortbildung zum gleichen Thema anzukündigen, und zwar aus dem Rettungsdienstforum der Feuerwehr Hannover. Das ist insofern für alle Hörerinnen und Hörer interessant, denn man kann über einen QR-Code dort online dran teilnehmen. Und das Thema ist das kritisch kranke Kind, Fälle aus der Praxis. Es wird um Sepsis gehen, es wird um Verbrennung gehen und es wird darum gehen, was ist, wenn Kinder eigentlich nur müde sind. Das Ganze findet statt am 5. März 2026 von 17 bis 19 Uhr, einmal in Hannover in der Feuerwache 2 oder eben online. Und auf unserer Homepage findet ihr einen QR-Code, über den ihr euch kostenlos registrieren könnt. www.kinderanästhesie-talk.de/shownotes.
Der nächste Kongress, der für euch interessant sein könnte, wäre der DINK, der Deutsche Interdisziplinäre Notfallmedizin-Kongress, der in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz am 5. und 6. März stattfindet. Also schon in ein paar Tagen, wenn ihr gleich am 1. diese Folge hier hört.
Richtig.
Das zeigt sich mal wieder. Früh Armin und Gordon hören lohnt sich.
Ja. Und ansonsten gibt's noch AENS2Go, unsere Schwesterveranstaltung. Da geht's diesmal um den akuten Schmerz, nicht postoperativ, extra in Klammern gesetzt, um Geburtshilfe und Regionalanästhesie. Das Ganze findet statt am 16.03.2026. Geht los um 17.15 Uhr. Einmal registrieren bei AENS2Go und dann könnt ihr auch hier kostenlos dran teilnehmen. Und es gibt auch CME-Punkte.
Eine weitere Veranstaltung, die wir euch nahelegen möchten, ist der KATS-Kongress in Zürich. Dieser findet am 28. März statt und ihr erinnert euch vielleicht, dass wir letztes Jahr dabei waren. Wir empfehlen diese Veranstaltung sehr, denn es sind hervorragende Gastgeber. Zürich ist eine wunderschöne Stadt, es gibt schöne Schokolade dort und dieses Jahr findet dieser Kongress auch im Kinderspital in Zürich statt. Das heißt, ihr könnt dort exklusiv das neue Gebäude wahrnehmen und Kinderanästhesie pur quasi aufsaugen.
Und ein bisschen neidisch werden, was in anderen Ländern geht und was bei uns nicht geht. Ich glaube, das ist ganz schön pornös, dieses Gebäude. Das, was ich gesehen habe, meine Güte, hat man das Gefühl, dass man in einem 5-Sterne-Hotel eingecheckt hat.
Ja, aber ist ja gut, wenn es Kliniken gibt, die Maßstäbe setzen. Und ich finde, das ist schon okay, wenn es um Kinder geht oder allgemein um Patienten. Das ist schon gut, dass die so einen hohen Anspruch haben.
Dann findet vom 13. bis 16. Mai das jährlich stattfindende Kinderanästhesie-Repetitorium in Stimpfach-Rechenberg statt. Das Bootcamp für Kinderanästhesie, ich war selber einmal da, ist wirklich eine tolle Veranstaltung, sehr zu empfehlen. Und analog dazu gibt es jetzt auch endlich veröffentlicht den Intensivkurs Kinderanästhesie. Wir haben ihn ja hier schon einmal angekündigt. Ein Kurs, der euch die kinderanästhesiologischen Inhalte auf dem Weg zum Facharzt vermittelt oder euch in der Notfallmedizin auf sichere Füße stellt. Aber er ist auch geeignet für die Vorbereitung zu einem Fellowship Kinderanästhesie. Ihr könnt euch das ja mal anschauen. Ihr googelt Intensivkurs Kinderanästhesie. Dann landet ihr bei MD Horizonte und könnt schauen, ob dieser Kurs für euch interessant ist.
Und weitere Veranstaltungen für die Phase nach dem Sommer sind der DGAI-Kongress, der vom 16. bis zum 19. September in Kassel stattfindet. Ebenso wie der ESPA-Kongress, also der Kongress der Europäischen Gesellschaft für Pädiatrische Anästhesie. Der findet in Madrid statt, vom 24. bis zum 26. September. Und, schon mal kleiner Teaser, im Kalender eintragen, KIDS Stuttgart findet vom 11. bis zum 14. November statt in Fellbach bei Stuttgart. Das ist der neue Name für ein bewährtes Format.
So, dann sind wir durch, oder? Armin, mal wieder.
Wir sind durch und wir freuen uns, wenn ihr uns treu seid und weiterhin zuhört.
Wir freuen uns über eure Wertschätzung in Form einer Spende an dieses Projekt und wir freuen uns natürlich auch über viele Follower in unseren sozialen Netzwerken.
Es ist alles gesagt und deshalb bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes mehr übrig, als zu sagen...
Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 1017. Ich wiederhole, 1017.